Sie hören den Rasenfunk.
Und das ist definitiv nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Das ist nicht der Anspruch, den wir an uns in der Rückrunde gestellt haben und halt, wie wir in die neue Saison starten wollten. Aber was wir auch gezeigt haben, ist, dass wir es trotzdem in der Vergangenheit, selbst wenn es dann holprig wurde, immer wieder geschafft haben, gestärkt aus diesen Phasen rauszugehen. Aber wir haben auch gespürt, wie weh es dann am Ende tut, wenn man es nicht schafft, das, was in der Hinrunde liegen blieb, nochmal aufzuholen. Und da können wir uns an ganz viele Dinge erinnern aus der letzten Saison, die dann am Ende richtig wehtaten. Und wenn wir damit nicht aufhören, dann wird es sehr schwer sein, dann irgendwann mal was zu feiern.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Der BVB möchte damit aufhören, Punkte liegen zu lassen. Wir möchten aber nicht damit aufhören, den BVB zu analysieren. Hallo und herzlich willkommen zur Spieltagsrückschau des Rasenfunk. Meine Stimme ist die von Tobias Escher, nämlich Max Jakob Ost, der normalerweise den Rasenfunk betreut und auch hat gedeihen lassen. Der hat gesehen, wie viel es an diesem Spieltag zu analysieren gibt. Und dann hat er sich schnell aus dem Staub gemacht und hat sich gesagt, Tobi, machst du bitte diese Folge zum dritten Spieltag? Habe ich gesagt, okay, mache ich. Gibt viele, viele Tore zu analysieren, viele tolle Spiele. Und dazu brauche ich einen sehr, sehr guten Gast. Und den habe ich mir an die Seite geholt. Dennis ist am Start. Er ist Analyst, er ist Fan, er ist Kenner von Borussia München, Gladbach, Borussia Explained. Daher kennt man ihn. Er feiert heute sein Rasenfunk-Debüt. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Ich bin ja quasi der Joachim Löw des Rasenfunk. Ich versuche immer, so viele neue Leute wie möglich hier ranzuführen und debütieren zu lassen. Erstmal hallo und danke, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir haben so viel zu analysieren. Auch deine Gladbacher kommen nicht zu kurz. Aber Ihr kennt das ja auch schon da draußen an die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Es gibt ja jetzt 2 Folgen immer in jeder Woche zur Bundesliga der Männer. Es gibt die Spieltagsanalyse. Das machen heute Dennis und ich. Das heißt, wir werden alle 9 Spiele des Spieltags abfrühstücken, gucken, was gibt es da zu analysieren, was gibt es da zu besprechen. Und den Schwerpunkt, den ihr aus den vergangenen Jahren kennt, der in jeder Folge auf einen Fall einlag, der wurde in eine eigene Folge ausgelagert. Und diese Folge ist auch schon hochgeladen. Max Jakob hat zusammen mit Timo Lemmerhirt, ein Journalist, der sich sehr, sehr gut auskennt mit dem Heidenheimern. Er hat mit ihm bereits gesprochen über den Aufstieg der Heidenheimer, über die Saison, über die Aspirationen, die sie jetzt haben in dieser neuen Liga. Und Dennis und ich, wir müssen quasi nur noch das abhandeln, auch beim Spiel Dortmund gegen Heidenheim, was da noch nicht gemacht wurde. Also wer jetzt einen großen Fokus auf Heidenheim haben möchte, den empfehle ich, hört euch diesen Podcast an, hört euch diese Folge an. Wir werden heute in diesem Segment eher so ein bisschen auf den BVB eingehen. 2 kleine organisatorische Dinge noch, bevor wir zum Filetstück Spieltag 3 kommen. Der Rasenfunk-Kiosk hat noch ein paar Restbestände, den bitte leer kaufen, dann kann man auch überlegen, ob man da ein paar neue Sachen reinstellt, also schaut doch mal rein in den Rasenfunk-Kiosk, ob ihr da nicht noch ein bisschen Merch bestellen wollt, damit supportet ihr uns, damit sorgt ihr dafür, dass solche Podcasts wie dieser hier möglich sind und da auch nochmal die Bitte, wir sind dankbar für jeden, der diesen Podcast supportet. Dieser Podcast ist werbefrei, wir haben keine Geldgeber im Hintergrund, das ist nicht irgendwelche dunklen Kanäle, die uns finanzieren, das sind einzig und allein ihr Hörerinnen und Hörer und jeder Cent, den ihr da gebt, der wird in den Rasenfunk reingesteckt. So kann zum Beispiel auch heute Max Jakob sich frei nehmen. Ich bin da ganz ehrlich, ich kriege ein Honorar dafür, dass ich hier sitze. Genauso kriegt Dennis ein kleines Honorar und natürlich je mehr Leute supporten, je höher können diese Honorare auch ausfallen. Das war's aber auch schon von der organisatorischen Seite und dann kommen wir, glaube ich, direkt zum Spieltag. Und der Spieltag, der hat wirklich viele Tore geboten, der hat auch einige richtige Kantersiege geboten. Und ich habe mir heute mal erlaubt, die Spiele des Spieltags nach Höhe des Sieges zu sortieren. Das heißt, wir fangen jetzt an mit dem klarsten Sieg und enden dann mit dem Unentschieden mit den wenigsten Toren. Und den klarsten Sieg, den hat etwas überraschend gefeiert, der VfB Stuttgart. Nicht etwa Bayern München, nicht Borussia Dortmund, nein, bei den Kantersiegen sind wir heute mit dem VfB Stuttgart unterwegs. 5:0 gegen den SC Freiburg, schon nach 20 Minuten stand es 3:0. Zur Pause hat sich daran noch nichts mehr geändert. In der zweiten Halbzeit hat dann Freiburg sogar noch 2 weitere Tore kassieren müssen. Das war nicht unbedingt so zu erwarten, gerade nachdem der VfB Stuttgart aus einer 1:5 Niederlage in Leipzig kam. Dennis, dieses Spiel auf dem Papier ist es komplett eindeutig. War es denn auch auf dem Platz so eindeutig, wie es das Papier hergibt?
Schwierige, obwohl, nee, keine schwierige Frage, aber ja doch, ja, war es. Ja? Ich war ein bisschen irritiert, weil natürlich am Anfang, das bleibt mir immer so ein bisschen hängen, Freiburg in der zweiten Minute zwei ganz große Chancen hat. Und dann sind wir wieder direkt bei der ersten Floskel, wenn die dann in Führung gehen, dann wissen wir nicht, ob wir hier heute mit Stuttgart anfangen. So ist es aber nicht passiert und hinten raus, von der Chancenqualität, die auch Stuttgart hatte, war das dann schon verdient, also die Chancen waren dann schon groß. Ja, die ersten drei Schüsse, die waren drin, aber die waren halt auch nicht so verkehrt, die Chancen, ne?
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ich habe ja auch notiert, Gregoritsch mit einem Kopfball nach einer Flanke von Sediak, mit einer klasse Tat von Nübel, dann die anschließende Ecke, da auch nochmal Ginter, ich glaube, Latte war es und Nübel musste auch nochmal eingreifen. Ja, und ich fand auch, sie hatten ja auch noch ein, zwei Möglichkeiten in der ersten Halbzeit dann, auch nachdem sie schon 0-3 hinten lag. Ich kann mich dann noch an einen Salai-Schuss erinnern, Nübel hat die aber alle rausgefischt. Aber dann andererseits waren da auch einige wirklich starke Angriffe von Stuttgart dabei. Was findest du, hat Stuttgart in diesem Spiel so richtig gemacht?
Also generell muss ich sagen, Sebastian Hoeneß ist ein echt guter Trainer. Wird nicht unterschätzt, das nicht, aber wird auch vielleicht ein bisschen falsch bewertet durch die Zeit in Hoffenheim, die auch nicht so einfach war. Aber man sieht gerade in dieser Saison auch schon im Heimspiel gegen Bochum, dass sie sehr viel Wert drauf legen in der Eröffnung hinten raus. Das hat man auch gegen Leipzig gesehen in der ersten Halbzeit. Da haben sie halt 5-1 verloren, darum spricht da heute niemand drüber. Aber die erste Halbzeit war wirklich gut und in Leipzig musst du erstmal hinten rausspielen. Also gegen Marco Rose das Pressing zu überspielen, das ist, glaube ich, somit die schwierigste Aufgabe. Da kann Bayern ein Lied von singen. Das haben sie gemacht. Sie haben meistens dann einen 4-2-Aufbau, meistens sogar asymmetrisch. Also Eto ist dann meistens der Linksverteidiger, der einrückt. Stenzel ist meistens der, der in den Halbraum einrückt. Das war jetzt nicht immer so gegen Freiburg, aber immer mal wieder situativ. Wichtig sind aber diese beiden Sechser, also Karazor und Stiller, die wirklich eine sehr enge Verbindung zu den Innenverteidigern haben. Dadurch wussten die Sechser von Freiburg, Eggestein, Höfler nicht so richtig, gehe ich rauf oder lasse ich mich fallen in den Zwischenraum, der wiederum sehr groß geworden ist, weil die letzte Linie von Stuttgart sehr hoch stand gleichzeitig. Da schaffen sie es immer wieder, dann die Verbindungen zu nutzen. Und dann muss man natürlich aber auch sagen, das ist wie immer auch ein Teil der Wahrheit, wie Freiburg Stuttgarts linke Seite versucht hat zu verteidigen. Also das ist sehr untypisch für Mannschaften von Christian Streich. Also ich glaube, drei Tore fallen über die linke Seite und zweimal fällt es nach einem exakt selben Muster. Sprechen wir schon gleich noch drüber. Das war schon Wahnsinn, ja. Untypisch für Freiburg.
Ja, Christian Streich hat das nach dem Spiel auch selber angesprochen. Er hat auch gesagt, das waren alles sehr, sehr schwach verteidigte Tore. Er hat besonders das 0-3 herausgehoben, dass er den Gipfel der Nicht-Kommunikation genannt hat. Es hat ausgesehen, als hätte Stuttgart 10-0 gespielt. Das ist so ein bisschen schade. Das ist so eine Situation. Ich habe leider nicht den Scouting-Feed vorliegen gehabt zu dem Spiel und ich habe nicht ganz verstanden, warum Sidia und ich glaube Salah auf rechts plötzlich beide vorgerückt waren und Ito dann komplett frei war. Also das hat man in der Bundesliga auch selten gesehen. So eine Form der fehlenden Kommunikation, dass Ito oder einfach vorrücken konnte, wie er wollte.
Ja, also erstmal ist die letzte Linie von Stuttgart da sehr wichtig, die mit Silas und Gerassi halb rechts und ganz rechts breit binden und dann die Kette erstmal in der horizontalen Linie sehr breit auseinanderziehen. Und dann hattest du halt in dem Fall Salai, der kaum eine Wahrnehmung dafür hatte, was in seinem Rücken passiert. Also er hatte Eto meistens auf seiner Höhe, bevor der Angriff dann ausgespielt werden konnte. Hat aber irgendwann nicht gemerkt, dass Eto jetzt einen tiefen Lauf startet und in dem Moment hat Stuttgart ganz klassisch für diese Bundesliga sich gegenläufig bewegt, also Führig lässt sich fallen, zieht Sidia raus, in dem Moment läuft Eto tief und Salah hat keine Wahrnehmung, also bedeutet, er nimmt den tiefen Lauf nicht mit und dann ist auch in dieser Bundesliga möglich, solche Räume zu bespielen. Wie gesagt, die Kette wurde sehr breit gezogen, das heißt, der Lienhardt war es, der dann halb links sehr weit weg stand, soweit auch stehen musste, weil, wie gesagt, sein Linksverteidiger Kübler auch sehr breit gebunden war. Ja, und dann hast du halt ganz schnell den Raum überbrückt.
Das waren aber auch dann, wie du gesagt hast, sehr gut rausgespielte Angriffe von Stuttgart. Da gab es dann noch ein, zwei mehr. In der zweiten Halbzeit, finde ich, hatten sie dann sogar noch die besseren Chancen. Also da hatten sie dann noch sogar mehr Chancen als noch in der ersten Halbzeit. Aber was dann auch man beim SC Freiburg sagen muss, und da würde ich jetzt mal so eine ketzerische These reinwerfen, das erste Tor ist ein ganz klarer Fehler von Sidia, der 1-1 gegen Führig sich den Mann erst nicht richtig aufnimmt und sich dann abzocken lässt und auch noch die Innenbahn zu weit öffnet, um den Schuss zulässt. Das 0-2, würde ich sagen, kann Atubolu halten. Also der Ball fliegt ja ins Torwart-Eck und er sieht da nicht 100% perfekt aus. 0-3 haben wir ja gerade schon gesagt. Wieder Sidia beteiligt, aber auch Salai. Dann beim 0-4 war es Schmidt, der das Abseits aufhebt und sich dann anschließend auch noch von Führich ausdaddeln lässt. Und beim 0-5 wiederum der eingewechselte Röhl, der den Ball verliert und dann das Spiel rausnimmt. Das sind ja alles Spieler, die sind jung. Also das sind ja alle Spieler, wo Freiburg bewusst gesagt hat, die sind jung. Wir setzen darauf, dass wir sie entwickeln können. Ist das dann ein Stück weit auch, muss Freiburg damit rechnen bei ihrem Jugendstil, dass sowas passiert in einem Spiel gegen Stuttgart?
Schwierig, weiß ich nicht. Kann ich so nicht beantworten, weil sie haben es ja schon gezeigt, dass sie konstant liefern können. Ne? Also gerade Sidia ist ja seit der letzten Saison, also hat ja schon Spiele gemacht. Gleichzeitig ist, glaube ich, auch nicht so, also die personellen oder die individuellen Entscheidungen von den Spielern waren nicht gut, aber auch ein bestes Beispiel dafür war ja auch, Streich hat in der Halbzeitpause dann Schmidt gebracht und Kübler auf die rechte Seite gezogen, weil Kübler links halt Probleme hatte.
So, dann hat der Rechtsverteidiger, muss man kurz
ein. Genau, und hat dann rechts gespielt und hatte rechts die gleichen Probleme wie Sidia auch. Also das 4-0, da hat der SC einen Einwurf, verliert den zweiten Ball und dann spielt Führich nur einen Ball auf Girassi, der lässt klatschen und die Seite ist blank. Also es war nur einfach ein Steilpass, Klatsch und das ist ja in der Bundesliga zu verteidigen. Und Kübler war auf der Seite zu dem Zeitpunkt. Und von daher, es war einfach, glaube ich, so ein Totalschaden mehr oder weniger von allen. Und er jetzt nicht so irgendwie so ein Ding, wo man jetzt sagt, ja, Jugend forscht und das kann mal passieren. Ja, da waren junge Spieler auf dem Platz, aber es war einfach ein generelles Problem, meiner Meinung nach.
Es ist auch, ich möchte dann einmal kurz Streich zitieren, der nach dem Spiel gesagt hat, ganz deutlich, wir sind keine Spitzenmannschaft, sondern nur eine Mannschaft. Und wenn wir alles abarbeiten und alle unsere Aufgaben erfüllen, dann können wir ein gutes Spiel machen. Wenn nicht, verlieren wir 0-5 in Stuttgart. Das ist ja auch das, was Christian Streich immer wieder betont. Solange wir die Basics nicht drauf haben, sind wir in dieser Bundesliga nicht konkurrenzfähig.
Ja, er nutzt ja auch jeden Sieg dafür, um bloß daran zu erinnern, wie schwer es doch alles ist und um die Mannschaft zu erden. Also das macht er natürlich auch clever und auch gut. Manch anderer sagt vielleicht auch, ich kann es nicht mehr ganz hören, aber es hat natürlich schon seinen Sinn. Also er versucht halt jeden Moment dafür zu nutzen, um seine Mannschaft zu erden und bloß daran zu erinnern, wenn wir nicht mindestens 100% geben, dann haben wir ein Problem.
Ich wurde belächelt bei der Saisonvorschau, als ich den VfB Stuttgart auf Rang 9 getippt habe und auch gesagt habe, die spielen ganz gut. Jetzt habt sie ein Spiel gehabt, was 5-0 gegen Bochum, was sehr gut war. Dann 1-5 gegen Leipzig, wie du gerade schon gesagt hast. Erste Halbzeit war gut, zweite Halbzeit weniger. Und jetzt wieder ein 5-0 gegen Freiburg. Wie schätzt du ihre Leistungsstärke ein? Das sind ja sehr extreme Ergebnisse, die sie erzielt haben.
Ja, ist Wahnsinn, aber also grundsätzlich ist VfB ja rational nicht zu erklären. Also die Mannschaft ist ja schon seit Jahren viel zu gut, um gegen den Abstieg zu spielen. Also seit Jahren. Hat dann immer wieder komische Trainersituationen gehabt mit Labbadia zum Beispiel. Auch nie Ruhe drin. Aber rein von der sportlichen Qualität, die diese Mannschaft hat, ist Platz 9 nicht unrealistisch. Ich selber habe sie trotzdem auf 13 getippt. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass sie es nicht besser können, aber wie gesagt, weil der VfB halt nie rational zu erklären ist. Jetzt sieht man, was für ein Potenzial die haben, wenn sie es abrufen. Wenn sie da jetzt Konstanz reinkriegen, dann ist einstellig auf jeden Fall ein Bereich, wo ich Stuttgart auch sehen kann, klar.
Sicher auch, kann man auch mit so einer Figur wie Nübel zum Beispiel auch erklären, der gegen Leipzig bei den Gegentoren nicht gut aussah und jetzt halt wirklich in der ersten Halbzeit mit seinen Paraden auch dafür sorgt, dass eben das 3-0 steht und dass dann auch gar kein Zweifel mehr aufkommt, dass der VfB dieses Spiel gewinnt. Also da ist ja auch nochmal so eine Wankelmütigkeit drin, die aber, wenn sie die rausbekommen, könnten sie ein sehr gutes Team sein. Ich kann jetzt nochmal so auf die, weil das kann man mit dir ja auch sehr gut machen, du bist ja auch ein Taktik-Nerd, noch sogar viel stärker als ich in den Details drin. Im Spielverlagerung haben wir so einen Chat, wo die ehemaligen Autoren von unserem Taktikblog alle noch zusammen sind. Und da wurde vergangene Woche darüber diskutiert, dass manche Bundesligisten Brighton kopieren. Brighton, Mannschaft aus der Premier League, die in der vergangenen Saison durch guten Ballbesitzfußball aufgefallen ist. Ich habe von Brighton fast gar nichts gesehen, muss ich gestehen. Ich habe es im letzten Jahr wirklich nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob du die ein bisschen verfolgt hast. Ja, weil dir wurde auch der Vergleich genannt, Stuttgart zu Bright, dass die so bestimmte Ideen davon kopiert haben. Ist das dir auch aufgefallen?
Ja, ist mir aufgefallen. Da ist tatsächlich auch eine zweite Mannschaft, auf die können wir gleich auch noch zu sprechen. Das ist mir aufgefallen. Nicht nur, dass die, also die, wir haben ja immer über die Struktur schon gesprochen, über die Sechser, die eine sehr enge Verbindung zu den Innenverteidigern haben, die das Feld sehr klein machen, bewusst, wo Zwischenräume dann in der, also hinter der Mittelfeldkette, wo die Stürmer dann sind, sehr groß werden, bewusst groß werden, wo die Innenverteidiger kurze Passwege haben zu den Sechsern und immer wieder die gegnerischen Sechser, Achter, Zehner immer wieder vor der Herausforderung stehen, wen stelle ich eigentlich gerade zu? Und dann gibt es halt immer diesen einen Pressing-Auslöser, wo der Fuß dann auf dem Ball ist und dann so lange gewartet wird, bis der Erste anfängt zu pressen. Und den Moment nutzen sie, um dann die Dynamik zu erzeugen, und das macht der VfB wirklich richtig stark. Also sie verstehen es ganz gut, und Sebastian Hoeneß hat es wirklich verstanden, da auch Rhythmus reinzubringen, dass auch Mechanismen drin sind. Und dann sieht man ja an Ergebnissen wie Bochum und jetzt gegen Freiburg, dass da ein bisschen was hinter ist.
Ich bin sehr gespannt, ob sie diese Spielidee auch umsetzen können in den kommenden Spielen. Sind auf jeden Fall Gegner, gegen die der VfB sicher auch Ballbesitz haben wird. Jetzt auswärts in Mainz, dann zu Hause gegen Darmstadt und dann wieder auswärts in Köln. Da kann schon so eine kleine Weichenstellung sein. Und wenn der VfB eine Überraschung der Saison werden sollte, können sie das in diesen drei Spielen unterstreichen. Freiburg hingegen hat jetzt ein relativ schweres Programm vor der Brust. Also die müssen diese Niederlage jetzt relativ fix abschütteln. Denn jetzt kommt nach Freiburg Borussia Dortmund. Danach geht's mit der Europa League los, auswärts bei Olympiakos. Und Frankfurt, danach ein Auswärtsspiel, ist auch immer ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Also da wird es nicht leicht für den SC Freiburg. Kommen wir zur zweiten Partie des Tages. Auch da ein deutlicher Kantersieg. Ich habe jetzt, es gibt zwei Teams, die mit 4 Toren Vorsprung gewonnen haben. Ich habe das Team mit den mehr geschossenen Toren gewählt auf Rang 2 der Reihenfolge. Das ist nämlich Bayer Leverkusen, die mit 5:1 gegen Darmstadt eindrucksvoll ihre Frühform bewiesen haben. 5 Treffer, 2 davon von Boniface, der wieder eine richtig starke Leistung gezeigt hat. Zur Halbzeit aber stand es noch 1-1. Ich muss jetzt hier gleich dazu sagen, 9 Spiele an einem Wochenende, das ist immer sehr viel. Leverkusen gegen Darmstadt war das, was ich mir geschenkt habe und wirklich nur in den Highlights angeguckt habe. Und deswegen frage ich jetzt dich, Dennis, weil du das Spiel auch verfolgt hast und natürlich wie jeder Mensch, der aktuell so sich ein bisschen für Taktik interessiert, sehr interessiert ist an Bayer Leverkusen. Das haben wir letzte Woche ja auch schon, hatte Max ja auch ausführlich mit Benny Grund auch besprochen. Die Frage an dich: Warum stand es zur Halbzeit 1-1? Hatte Leverkusen wirklich Probleme oder hatte man das Gefühl, die Tore, die fallen schon mit der Zeit?
Letzteres. Also vorab, Darmstadt hat es nicht schlecht gemacht. Also das war jetzt nicht so, dass ich dass man jetzt gedacht hat, oh meine Güte, was macht denn der SV Darmstadt jetzt gerade da? Wir wissen ja gar nicht, wo vorne und hinten ist. Also das war schon okay. Also gerade, ich hatte ja den Vergleich, leider muss ich sagen, zur Vorwoche, als sie dann bei uns im Park im Stadion waren. Da hat der Gladbach das Problem gehabt, nie den Druck auf den Ball zu erzeugen. Das hat SV Darmstadt schon besser hinbekommen im Defensivdrittel, natürlich sehr tief stehend. Zwingend, also nicht gewollt, keine Mannschaft schätzt sich so gerne hinten rein, so lange, zumindest oft. Und trotzdem haben sie es geschafft, im 5-3-2 Druck zu erzeugen, sodass sie wenigstens mal ab und zu mal einen Ballgewinn hatten. Das 1-0 fällt, also wenn du gegen Leverkusen ein Gegentor fängst, dann eigentlich nicht so, also du wünschst es dir nicht so, dass du durch einen Konter nach einer eigenen Ecke oder nach einem Freistoß warst, so.
Es war eine Standardsituation auf jeden Fall und
genau.
Sie den zweiten Ball gewinnen. Es war eine sehr kuriose Situation, wo Nürnberger und Holland zusammenrauschen, liegen bleiben und Boniface dann solo startet aus der eigenen Hälfte bis vors Tor.
Genau, also die Leverkusener spielen ja halt mit 80% den Ball hin und her und dann fängst du dir ein Kontertor aus der eigenen Hälfte, aus der gegnerischen Hälfte. Macht nicht viel Sinn, ist passiert im Fußball. Sie haben es ja dann wieder ausgeglichen durch den Standard. Aber ich sag mal so, sie haben sich aufgeopfert, aber sie waren halt wirklich auch schnell platt, logischerweise. Zur Halbzeitpause hast du, also in der zweiten Halbzeit hast du direkt gemerkt, da fehlt jegliche Frische, weil sie so hinterhergelaufen sind. Das ist ja das, was Leverkusen so gut macht. Sie haben ihre Rauten, sie haben vor allem auf Angriffsdrittel ihre Dreiecke, die sie immer wieder bespielen, dann über Chaka die Seitenverlängerungen spielen oder sogar im schlimmsten Fall den Chipball hinter die Kette. Sie lassen dich so lange laufen, bis irgendwann der Raum da ist. Und wenn sie es dann, selbst wenn sie es 45 Minuten lang machen müssen, dann machen sie es trotzdem. Irgendwann kommt der Raum. Ja.
Und in der zweiten Halbzeit kam dann der Raum. Ich will noch einmal kurz dieses Tor, das 1-0, kurz besprechen. Das wurde ja nachher auch kritisiert, dass Leverkusen da weitergespielt hat. finde ich persönlich schwierig. Aber Alonso nannte das Tor selbst nicht den besten Weg, aber er hat vor allen Dingen Torjubel gerügt, wo ich das auch verstehen kann, dass wenn dann zwei Spieler da hinten liegen, dass man dann ausgiebig jubelt, ist nicht das schönste Bild gewesen. Andererseits, die Darmstädter haben sich da wirklich selbst sehr blöd aus dem Spiel genommen. Und das war jetzt nicht so, dass da irgendwie in Leverkusen auch nur ansatzweise beteiligt war in dieser Szene. Aber das war halt wirklich eigenverschulden. Und da kann ich schon verstehen, dass dass Leverkusen da weiterspielt.
Das ist auf jeden Fall ein Argument pro, weil Leverkusen nichts dafür konnte, ja. Aber also ich bin ehrlich, ich saß vorm Live-Bild und dachte, oh, also es hat schon wirklich gescheppert und es hat schon was mit mir gemacht. Und ich habe mich schon dabei erwischt, mit dem Gedanken, dass ich mich schon gerne gewünscht hätte, dass sie den Ball dann doch rausspielen, weil es nicht einfach nur ein Zusammenprall war, sondern auch, weil es wirklich in der Geschwindigkeit sehr grob war und beide lagen sehr schnell auf dem Boden und sehr lange auch fast regungslos. Der Kommentator meinte, ja, ist Profisport, so ist es nun mal. Ja, im bösen Fall ist es vielleicht so, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass der Ball dann rausgeht. Das war schon heftig.
Der Nürnberger musste dann da, glaube ich, auch ausgewechselt werden, dann relativ schnell.
Ja, sie lagen auch ziemlich lange dann auch auf dem Boden, also wurden auch, glaube ich, bis zu 5 Minuten oder so. Ich habe jetzt keine Zeit gestoppt, aber sehr lange behandelt. Das war schon eine Nummer.
Also der Ausgleichstreffer, der 4 Minuten danach fiel, der fiel eigentlich schon relativ direkt nach dem Anpfiff wieder. Und das zweite Thema, was man da noch reinmachen kann vielleicht, das war jetzt das dritte Gegentor von Leverkusen nach einem Standard, glaube ich, in dieser Saison. Haben wir ja schon gegen Leipzig beide Gegentore nach Standards
gemacht. Genau.
Auch Gladbach hatte in der vergangenen Woche eine sehr große Chance nach einem Standard. Ja. Also das ist noch so richtig die Achillesferse der Leverkusener.
Ja, stimmt. Es ist ein Punkt, ja.
Ich kann jetzt auch gar nicht das analytisch näher greifen. Dazu habe ich mir nicht genau angeguckt, wie sie jetzt das verteidigen. Aber das ist natürlich, wenn du so sagst, du bist eine gute Ballbesitzmannschaft, du hast auch den Gegner, hältst du gut vom eigenen Strafraum weg, ist problematisch, wenn der einfach einen langen Freistoß da reinballern kann und dann immer Gefahr herrscht. Aber gut. Da meckern wir auf sehr hohem Niveau, weil, und da kommen wir jetzt auch zur zweiten Halbzeit, da hat dann Leverkusen richtig aufgedreht. Ich hatte das Gefühl, und das ist jetzt wieder so ein Highlight-Wissen, dass vor allen Dingen die rechte Seite von Leverkusen dann sehr, sehr gut ins Spiel gefunden hat.
Ja, genau. Das erklärt sich natürlich auch durch die personelle Wahl mit Hofmann und Frimpong. Also Frimpong bindet ja unfassbar hoch und auch zu Recht. Und du hast natürlich als Gegner immer das Wissen, okay, du hast Grimaldo auf der einen Seite, auf der anderen Seite Frimpong. Ja, Frimpong ist schneller, okay, dann versuche ich links den Fokus zu setzen. Aber es klappt dann trotzdem nicht, weil Hofmann auch natürlich sehr schlau ist in den Zwischenräumen. Wie gesagt, Frimpong bindet sehr hoch. Und dann sind die Zwischenräume im Halbrechts meistens größer als links, weil Grimaldo auch einer ist, der zum Beispiel gegen Gladbach sehr oft invers gespielt hat, also eingerückt ist und gar nicht so oft die letzte Linie bedroht hat. Das war jetzt gegen Darmstadt zwar anders, aber trotzdem ist Grimaldo natürlich der vom Spielertyp her, von seinem Naturell, einer, der auch trotzdem mal gerne entgegenkommt, sich auch mal tiefer fallen lässt und auch mal Räume innen bezieht. Frimpong ist ja schon sehr konsequent in seinem Verhalten. Und dann hat gerade Hofmann auch ein sehr gutes Gespür dafür, wie er sich zu verhalten hat, wie er sich zu bewegen hat. Und dann ist es oft so, dass man ihn dann findet, ja.
Man kann da viele Spieler rausheben. Du hast gerade schon gesagt, Hofmann wird es auch mit tollen Assists. Wer natürlich ganz klar raussticht, ist Boniface mit seinen beiden Toren und ich glaube noch ein Assist dazu. Also der hat wirklich gar keine Zeit gebraucht in der Bundesliga. Ich habe immer so gesagt, er hat so ein bisschen was von der Explosivität von Haaland, aber er ist noch menschlicher. Also er ist nicht diese Maschine, die nur nach vorne geht, sondern er will ja auch am Spiel teilhaben. Hat dann auch manchmal einen schlechten ersten Kontakt, wo du merkst, okay, wenn er den nicht hätte, dann würde er auch nicht bei Leverkusen spielen. So. Aber das ist schon Wahnsinn, wie der mit seiner Wucht sofort loslegt in dieser Liga.
Absolut. Auch nochmal, also Thema Darmstadt nochmal Müdigkeit. Also gerade beim 3-1 hat man gesehen, also die Sechser haben ja gar keinen Raum mehr zu bekommen. Also wie lange wird's da? Natürlich macht's wieder Leverkusen gut. Die bereiten es wieder vor, alles klar. Können sie, auf jeden Fall, ja. Aber du hast halt gemerkt, die Sechser bekommen gar nichts mehr zu und Wirtz hätte sich vorhin auch einen Kaffee trinken können, ehe er den Ball spielt. Also kein Vorwurf an Darmstadt, wirklich. Sie haben alles gegeben und sie waren einfach nur platt zu 60. halt schon, ne? Und das war dann halt das große Manko.
Dann in der Entschuldigung, aber da wollte ich nochmal jetzt auf Darmstadt eingehen. Jetzt hast du mir auch gerade so ein bisschen die Vorlage geliefert. Weil Darmstadt ist eine Mannschaft, die kann ich noch so richtig die kann ich nicht richtig fassen. Da weiß ich nicht genau, was will die eigentlich in dieser Liga machen. Und im ersten Spiel haben sie, glaube ich, ein 3-4-3 gespielt, dann gegen Gegen Union haben sie dann mit einer Raute auch gespielt. Klar, da waren sie aber auch sehr, sehr lange in Überzahl. Da mussten sie offensiver spielen. Jetzt war es, glaube ich, ein 3-5-2 eher oder 3-4-1-2. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Kannst du mich gleich korrigieren? Die sind für mich schwer greifbar. Und da weiß ich noch nicht genau, was will Lieberknecht jetzt genau machen. Klar, natürlich eher ein passives Spiel, natürlich eher auf die defensive Stabilität achtend mit vielen langen Bällen. Ich glaube, die meisten bisher in dieser Saison. Aber trotzdem fehlt mir da noch so ein bisschen die grundlegende Idee. Oder wie siehst du das?
Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der personellen Schwäche, die sie gerade haben, weil jetzt Hornby ausgefallen ist, Honsack ist ausgefallen. Das sind beide Spieler. Also Honsack ist, glaube ich, 1,88 und Hornby müsste auch über 1,90 sein, 1,95. Das waren zwei Spieler, die waren nicht dabei. Dann hat Pfeiffer gespielt. Dann geht ihnen aber trotzdem ein bisschen Präsenz vorne verloren. Also man merkt, du hast eben schon gesagt, in der zweiten Liga viel lang und viel zweite Bälle. Klar, das behalten sie bei. Aber ich finde schon, dass sie es versucht haben, im Sommer an ein paar Mechanismen zu arbeiten, dass sie auch mal einen Ball flach hinten rausspielen. Daran arbeiten sie auf jeden Fall. Aber es ist natürlich in der Konsequenz auch eine Qualitätsfrage, auch also nicht nur, damit sind nicht nur die technischen Fähigkeiten gemeint, sondern auch die Geduld im Kopf, weil du hast halt vorher im ersten Impuls immer den langen Ball gehabt, jetzt hast du vielleicht versuchst du dich dazu zu zwingen, vielleicht auch mal zu schauen, was geht sonst noch so. Es ist immer ein bisschen noch so, ja, das alte Darmstadt versucht ein paar neue Sachen hinzuzufügen, hat aber natürlich auch die personelle Schwäche gerade aktuell. Ich weiß nicht, ob die Jungs verletzt waren oder warum sie nicht im Kader waren. Das ist dann halt eine Kombination, die schwierig ist. Dann hast du halt ein Auswärtsspiel gegen Leverkusen, ne?
Ja gut, das ist natürlich jetzt auch nicht das Spiel, wo unbedingt der Punkt her muss für ein Darmstadt, wo Darmstadt sagt, das ist das, wo wir jetzt den Sieg holen müssen. Trotzdem 5-1 ist ja auch schon heftig und das ist auch nicht gut fürs Torverhältnis. Ja. Schwierig, ist natürlich ganz klar das Beste bei jeder Darmstadt-Fan. Ist eine schwere Saison, ist nicht gerade einfach. Jetzt, du darfst die gleich wiedersehen, weil sie jetzt zu Hause gegen Gladbach spielen nach der Länderspielpause, dann auswärts in Stuttgart und zu Hause gegen Werder, also drei Spiele, die auch da eine kleine Richtungsentscheidung sein könnten. Auf Lieberknecht müssen sie jetzt in dieser Länderspielpause erstmal verzichten. Er fehlt eine Woche wegen eines kurzfristigen medizinischen Eingriffs, was natürlich ein bisschen schade ist, weil gerade so ein Aufsteiger wie Darmstadt mit relativ wenig Nationalspielern hätte ja nochmal inhaltlich arbeiten können. Was so ein Bayern München vielleicht nicht kann oder auch ein Bayer Leverkusen jetzt nicht unbedingt. Das ist vielleicht noch so ein negativer Punkt. Bayer Leverkusen trifft jetzt auf Bayern München auswärts. Ich glaube, das ist ja das Spiel, auf das wir uns alle so ein bisschen freuen. Nach diesen ersten beiden Spieltagen, die einzigen beiden Teams, die unbeschadet in der Tabelle mit 9 Punkten dastehen, treffen direkt aufeinander. Das heißt, nach 4 Spieltagen wird es mindestens ein Team geben, das nicht alle Spiele gewonnen hat. Danach geht es gegen BK Häcken in der Europa League. Da muss ich selbst googeln, das liegt in Göteborg in Schweden. Aber sie spielen zu Hause, die Leverkusener. Und danach kommt ein Heimspiel gegen Heidenheim. Ein weiteres Team, das einen überraschend hohen Sieg eingefahren hat, ist Werder Bremen. Hätte man vor dem Spieltag gesagt, die werden mit 4-0 gegen Mainz gewinnen, das hätte kaum jemand geglaubt, gerade nachdem sie am Deadline Day in Anführungszeichen, beziehungsweise einen Tag vor dem Deadline Day in ihrem Fall, ihren wichtigsten Spieler verloren haben in Niklas Füllkrug, der zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Sie haben mit Raphael Boré zwar noch einen Ersatzmann holen können für den Sturm, aber das ging alles so kurzfristig über die Bühne, dass er jetzt nicht im Kader stand gegen Mainz und auch keine Rolle gespielt hat. Das waren andere Spieler, die Füllkrug ersetzen mussten und die haben das mit Bravour getan. Zur Halbzeit stand es noch 1-0, kurz nach der Halbzeitpause, dann das 2-0 durch Stay in den Kopfball, dann kam noch kurz vor Schluss in der Schlussviertelstunde das 3-0 und 4-0, das Ergebnis also richtig hochgeschraubt und es war ein doch sehr, sehr klarer Sieg für Werder, fand ich. Wie fandest du, Dennis, damit wir erstmal diese Füllkrug-Thematik abgehakt haben, wie fandest du Werders Offensive im ersten Spiel ohne Füllkrug? Man muss ja bei Werder mal dazu sagen, Füllkrug, ja, ist der Torjäger, ja, er hat vergangene Saison die Torjägerkrone geholt, auch wenn das nicht historisch viele Treffer waren, sondern das waren eher der historisch niedrigste Wert an Toren. Aber er ist ja auch in allen anderen Spielphasen immer sehr eingebunden. Sehr viele lange Bälle zu ihm. Er hat sehr viele Freiheiten. Die anderen Spieler haben sehr um ihn rumgearbeitet. Und jetzt ist das einfach weggebrochen. Wieso hat man da diesen Wegbruch gar nicht gespürt gegen Mainz?
Das lag, also Bremen hat Bremen-Dinge gemacht, also bedeutet, sie haben den Gegner gegen den Ball gespiegelt, sind sie dann 1-gegen-1 angelaufen mit Ball. Natürlich haben sie ein, zwei Muster, auch flach, aber vor allem auch lang. Was gegen Mainz eigentlich in der Theorie, so sollte man meinen, nicht immer die beste Lösung ist, weil Mainz ja von der Mentalität her und wie sie die zweiten Bälle angehen, wie sie die verstehen, ja, schon sehr gut sind. Aber genau das ist dann trotzdem ja Richtung Werder gekippt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, diese Energie im Stadion war mitreißend und diese zweiten Bälle, die sie halt gewonnen haben, die waren halt ausschlaggebend dafür, dass das Spiel gekippt ist. Und Elfmeter in der zweiten Minute, der entsteht ja genau deshalb, weil Bremen so gallig auf den zweiten Ball ist, dass sie den Ball gewinnen. Ich glaube, Vandenberg verliert ihn. Fernandes und Lanche Olsen stehen ganz schlimm, muss ich sagen. Haben auch gar keine Chance, ein Abwehrdreieck zu bilden, weil sie halt so weit weg voneinander stehen. Da kann, glaube ich, Schmid war das, ja auf die Kette zuläuft. Da kann er schon Kovnatski viel früher schicken. Macht es dann trotzdem noch im richtigen Moment. Also genau das ist ja das, was du gegen Mainz eigentlich nicht machen willst, ne, weil du die Angst hast, die zweiten Bälle zu verlieren gegen sie. So, und genau das hat aber Bremen gemacht und in einer Bravour die Prüfung bestanden sozusagen. Das war wirklich Wahnsinn. Darum hat man das nicht so richtig gemerkt, dass Füllkrug nicht da war, weil Füllkrug eigentlich der ist, der die Bälle entweder festmacht oder auf Duxch weiterleitet oder abklatschen lässt. Ja, sie haben halt den Kopfball nicht gewonnen, aber waren halt da beim zweiten Ball. Das haben sie dann darüber kompensiert.
Ja, diese zweiten Bälle waren sehr, sehr wichtig. Also es ist überraschend, finde ich auch, dass das Spiel Werder gegen Mainz an diesem Wochenende das Spiel mit den meisten langen Bällen war tatsächlich. Also noch mehr als bei Augsburg gegen Bochum. Werder mit 62, aber auch Mainz mit 74 langen Bällen. Also beide Teams haben ja dann, wie du gesagt hast, sich gespiegelt gegenseitig, haben die Dreierkette dann immer mit drei Leuten angelaufen und dann hat sich versucht, einer zurückzufallen zu lassen. Ja. Schmid war das bei Werder, der dann so eine Mischung aus Mittelfeld, rechter Mittelfeldspieler und dritter Stürmer gemacht hat. Das war bei Mainz Lee. Und ich fand, Schmid hat das sehr viel besser gemacht als Lee. Und das Problem war, dass beide auf derselben Seite gespielt haben. Das heißt, Schmid war auch immer frei hinter Lee. Also es gab ganz, ganz oft, hat er dann den zweiten Ball bekommen und dann konnte dann sehr schnell aufdrehen und dann sehr gut was draus machen, was er auch sehr gut gemacht hat. Also er hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Ich werde ihn auch nachher noch in meinen Spieltag-Awards auf jeden Fall nennen. Aber das hat ja dann auch wieder gegen Mainz gesprochen, wie du schon gesagt hast, dass eben diese Stärke, diese zweiten Bälle zu gewinnen, diese Intensität, die sie normalerweise auf den Platz bekommen, die war gar nicht da. Die hat halt wirklich Werder in diesem Spiel auf den Platz bekommen. Werder hat eigentlich ein Mainz-Spiel gemacht, muss man fast schon sagen.
Genau, und das ist ja, also nochmal, wiederhole ich mich zwar, aber das ist ja eigentlich das, was du gegen Mainz nicht machen willst. Also es kann auch wirklich schief gehen, aber in diesem Weserstadion, auch wenn letzte Saison die meisten Punkte ja auswärts geholt worden sind, überraschenderweise, aber eigentlich das Weserstadion hat schon eine besondere Energie, auch als Gladbach-Fan weiß ich, wovon ich da spreche, letzte Saison. Ich weiß, was da so abgehen kann. Und du hast auch gemerkt, als du ab der Mitte der ersten Halbzeit, als dann ja das ein oder andere Foul sich eingeschlichen hat auf beiden Seiten, als so ein bisschen dann die Energie raus war, dass sich das Spiel so ein bisschen wieder neutralisiert hat. Also dann hat er Mainz auch wieder mal einen zweiten Ball gewonnen. So entsteht ja auch die Torchance von Lee in der 26. Also Torchance kann man so sehen, wie man will. Auf jeden Fall ein Abschluss, wo Nusivo den Ball festmacht und Greda dann super einleitet. Aber wenn die Energie wieder da ist und wie in der zweiten Halbzeit am 2-0, dann hat Bremen sofort wieder Oberhand gehabt. Und das ist halt sehr untypisch für Mainz. Also ich glaube, Svensson wird das nicht, weil das Basics sind und keine taktischen Dinge an sich. Ich meine, klar, im zweiten Ball, da geht es auch um Positionierung, um Ballnähe. Das ist wiederum taktisch, ja. Aber er wird es natürlich auch als Basis sehen für sein Spiel. Und wenn das fehlt, ist natürlich immer Alarm.
Ja, also Mace Svensson hat nach dem Spiel gesagt, er ist geschockt von der Leistung. Man muss bei Mainz auch sagen, sie sind saisonübergreifend. Jetzt haben sie 2 Punkte aus 8 Spielen geholt. Ein Unentschieden war jetzt vergangene Woche gegen Frankfurt. Und halt dieses berühmte Unentschieden gegen Borussia Dortmund am finalen Spieltag. Aber ansonsten waren das halt jetzt auch sehr viele Niederlagen zuletzt und der Saisonstart sind nicht gut, weil sie halt, wie du gesagt hast, auch diese Mainz-Stärken überhaupt nicht verkörpert haben, weil sie taktisch nicht da waren. In der zweiten Halbzeit kam ja dann auch noch eine Umstellung von Svensson. Er hat dann auf Raute umgestellt, hat dann wirklich ein sehr offensives Ding versucht. Aber das ist ja komplett nach hinten losgegangen. Also das hat wirklich Werder Tür und Tor geöffnet für Konter. Lienmar, der ist dann weggelaufen, wollte Made, kam immer wieder zwischen den Linien an den Ball. Schmid hat dann auch nochmal Gas geben können. Also das war von vorne bis hinten kein guter Auftritt von Mainz.
Ja, sehe ich auch so. Und ich würde gerne noch eine Sache sagen, wollte Made. 1,98 groß, ein super Kicker. Wahnsinn. Ja. Also natürlich bringt er die Größe mit, aber der ist auch technisch am Ball, kann er was. Und der versteht auch mal, ich glaube, der hat das ein Tor mit der Hacke eingeleitet, dann konnte, glaube ich, das 4-0 so dann tief gesteckt, also ich weiß nicht, wer das 4-0 gemacht hat, hilf mir da bitte.
Das 4-0 hat Nienmar gemacht.
Nienmar. Genau, und er, genau, und wollte mal, leitet das mit der Hacke ein und Schmied oder Bittencourt schickt tief. Also der kann schon kicken. Also ich will ihn nicht als Füllkrug-Ersatz darstellen, aber wenn der durch den Füllkrug-Abgang noch die ein oder andere Minute mehr bekommt als sonst, das ist schon ein cooler Kicker.
Sollte man auf der Liste haben. Wollte Made, ich habe ihn ein bisschen verfolgt, weil ich Elversberg in der vergangenen Saison ein bisschen verfolgt habe. Der ist, finde ich, zusammen mit Bakary Yatta vom HSV der seltsamste Fußballer im deutschen Profifußballer. Weil du erstmal auf Papier denkst, ja, der Mann ist fast 2 Meter groß, er ist ein Stürmer, das heißt, den musst du hoch anspielen. Nein, überhaupt nicht. Also das ist nicht seine Kernkompetenz. Er macht ganz viele verrückte Dribblings und das scheitert auch sehr viel. Also bei Elversberg war das immer so wirklich so ein Münzwurf. Das war teilweise richtig genial, wie er sich dann drei Leute auf sich zieht, mit einer Drehung sie aussteigen lässt und dann eben den Pass spielt. Aber er hat sich auch manchmal mit so ganz einfachen Dingern vertan. Das hatte man jetzt auch in diesem Spiel. Da gab es ja eine Chance. Ich weiß gar nicht, wer da den Pass gespielt hat, aber er war auf jeden Fall ja komplett blank und komplett durch. Und der erste Kontakt ist einfach so schlecht, dass dann Zentner den Winkel so verkürzen kann, dass er den Ball nicht ordentlich aufs Tor bekommt. Das ist halt auch Woltemade. Also du kriegst halt bei Woltemade diesen Hackentrick, aber auch diese schlechte Ballannahme ungestört, kriegst du im selben Spiel. Aber ist natürlich aber ein interessanter Punkt, den du gesagt hast, dieser Füllkrug-Ersatz. Ich habe auch das Gefühl, ein Stück weit, dass auch Spieler jetzt, Füllkrucker war ja schon eine sehr große Präsenz, nicht nur als taktisch, nicht nur spielerisch, sondern auch im ganzen Verein. Also der hat natürlich auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und auch im Spiel viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das erste Spiel hat zumindest angedeutet, dass so Spieler wie Schmied oder auch Duxch, er hat jetzt nicht lange gespielt, musste ja früh verletzungsbedingt raus, auch ein Weiser, der auch vorher schon präsent war, aber dass diese Spieler vielleicht jetzt auch ein Stück nochmal heraustreten wollen aus dem Schatten, gerade Schmied, mal gucken, ob das jetzt so ein Einzelding war in diesem Einzelspiel, weil er auch viel Räume hatte, aber den hat mir extrem positiv gefallen. Vielleicht auch da die Chance nochmal für andere Spieler eben in diese Füllkrug-Lücke reinzustoßen. Ich sehe dein Nicken, hier gibt es auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, das Spiel können wir dann damit auch zumachen. Wir können nochmal sagen, dass Werder jetzt wirklich die Chance hat, nach den 2 verlorenen Spielen zu Saisonbeginn Boden gut zu machen nach unten, wirklich einen Abstand sich herauszuarbeiten, weil jetzt kommen Heidenheim auswärts, ist ein Spiel, was du als Werder sicherlich gewinnen solltest, dann Köln zu Hause, dann Darmstadt auswärts. Also da kann man jetzt wirklich einen Lauf starten, aber man kann auch sich wieder die Stimmung komplett versauen, wenn man aus der Länderspielpause kommt, darf man auch nicht vergessen. Ganz Ähnliches kann man über die kommenden beiden Spiele von Mainz sagen, die ja jetzt sehr weit unten in der Tabelle stehen mit nur einem Punkt. Stuttgart zu Hause, Augsburg auswärts, das sind schon auch wieder 2 richtungsweisende Spiele und dann noch ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, das sicherlich nicht ganz so leicht wird. Wir kommen zum ersten Sonntagsspiel, beziehungsweise zum Sonntagsspiel, das als zweites lief, aber es ist das erste, was wir besprechen. Wir kommen zur Union Berlin gegen Rasenballsport Leipzig. Ich habe es hier bei mir als 3-0 notiert, aber es ist gar kein 3-0, es ist ein 0-3. Nämlich Leipzig hat die Unioner abgefiedelt, nachdem sie in den vergangenen Jahren sich immer sehr viel Mühe geben mussten und nichts herausgesprungen ist an der alten Försterei, haben sie jetzt mal die 3 Punkte entführt, auch mit einer sehr überzeugenden Leistung. Ich gucke auf die Statistiken, 0,18 Expected Goals für Union, 1,21 für Leipzig, jetzt auch nicht der höchste Wert, aber deutlich höher als von Union, 3-14 Schüssen, 35-65% Ballbesitz, das war schon eine überzeugende Leistung. Trotzdem hat es relativ lang gedauert. Wie würdest du die Partie ganz allgemein einschätzen? Ich mache mal so eine ganz offene Frage für dich.
Sehr offen, sehr kontrollierend von RB Leipzig. Sie haben früh verstanden, worum es geht bei Union. Du weißt, wenn du dahin fährst, du wirst nicht die Fülle der Chancen bekommen. Darum wundert mich jetzt auch der XG-Wert nicht, auch wenn man sieht, wie das erste Tor fällt. Das Entscheidende sozusagen. Darum hat Leipzig sehr clever gemacht, sehr kontrollierend. Als Rose bei uns in Gladbach war, hatten wir auch sehr, sehr ähnliche Spiele, die ähnlich abgelaufen sind, die wir nicht gewonnen haben, aber auch zumindest auch mal nicht verloren haben ab und zu mal. sehr kontrollierend im Wissen, okay, wir spielen uns den Ball hin und her. Irgendwann kriegen wir die Lücke auch im Wissen, wir dürfen nicht auf die Flügel, weil Union Berlin will halt, dass du auf die Flügel gehst und dann halt, ja, dann schlag mal halt die Flanke. Da sind halt drei Spieler, die sind, weiß nicht, 5 Meter lang. Die schlagen halt die Pille wieder raus. So clever waren sie, dass sie sich nicht auf die Flügel drängen lassen haben und haben gewartet, bis irgendwann der Zwischenraum vor der Kette groß wird, und den haben sie auch versucht zu bespielen. Neu war ja bei Union, dass sie im 5-4-1 gespielt haben, mit Volland rechts und Fofana links. Lag wahrscheinlich vielleicht auch daran, dass RB mit 2 Innenverteidigern aufgebaut hat, also keinen dritten. Kampel ist situativ mal in Dreieraufbau abgekippt, klar, aber naturell war es eine Zweierkette. Und sie haben es dann verstanden, die Krall und Laiduni war es, glaube ich, im Zentrum zu überladen. Also war Paulsen war Zehner, Olmo links und Xavi Simmons halb rechts. Also es war dann eine Überladung. Und irgendwann hast du halt den freien Fuß, den findest du irgendwann, wenn du fleißig verlagerst, im Wissen, dass Union halt jedes Mal zustellt. Aber irgendwann kann auch Union nicht zustellen. Und darauf haben sie gelauert und hatten dadurch halt Kontrolle. Ja, und im Gegenpressing waren sie unheimlich stark in der Restverteidigung. Ich glaube, sie haben eine Chance zugelassen, der 13. nach einer Flanke. Ja, und mehr ist nicht passiert im Spiel gegen den Ball.
Ja, vielleicht auch dieses 3-4-3, 5-4-1, wie du es gerade genannt hast. Mhm. Auch der Tatsache geschuldet, dass mit Evanson jetzt ja noch ein Spieler im Zentrum gesperrt gefehlt hatte. Da waren jetzt natürlich die Möglichkeiten nicht mehr so hundertprozentig da. Vielleicht dann die Möglichkeit, da gesucht, Volland reinzubringen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich am Anfang zumindest vorgenommen hatten, früher zu pressen, also ein bisschen höher zu stehen, auch einen Kampel, wenn der sich zurückfallen lässt, immer gut zuzustellen. Aber das haben sie dann irgendwann nicht mehr gemacht, auch weil Leipzig da wirklich hat nichts anbrennen lassen. War jetzt auch in der ersten Halbzeit nicht das risikoreichste Spiel von ihnen. Also da haben sie ja auch gemerkt, okay, sie wollten, das hat dann auch, glaube ich, nach dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich meine, Henrichs hat auch dann nach dem Spiel gesagt, wir wussten, dass Union hier zu Hause erstmal mit Druck kommen wird. Wir wollten erstmal die Ruhe reinbekommen und dann nach und nach das Spiel nach vorne tragen. Und genau das haben sie gemacht. Du hast auch schon das Steilklatsch angesprochen, was sie dann durch die Mitte 2-3 Mal hinbekommen haben. Ich fand, Paulsen war da überraschend viel präsent. Hätte man jetzt nicht gedacht, dass Paulsen derjenige ist, der dann zwischen den Linien auftaucht und dann die Bälle ablegt. Aber es war dann eben so. Und der war häufig zu sehen. Und der hat häufig diese Aktion eingeleitet mit seinem Fallen lassen.
Ja, also Paulsen war ja auch ein Gerücht, ob der gegen Gladbach ein Thema ist, hat ein sehr gutes Anbindungsverhalten. Also er versteht sehr gut, wann er sich von Innenverteidiger löst und da ist für so einen Klatschball. Er ist jetzt nicht der technisch Feinste, aber er versteht, wie gesagt, er versteht das Spiel. Und wenn du Paulsen als Klatschspieler hast und dann zum Beispiel einen Olmo oder Xavi Simmons dazu bringst, dass sie den tiefen Ball spielen können, wo sie Openda dann reinschicken können, ist dann natürlich nicht so einfach gegen Union, weil Openda hatte keine Aktion, aber ab und zu hast du halt auch gemerkt, dass einer der Halbverteidiger von Union versucht hat rauszurücken, um die Unterzahl im Mittelfeld auszugleichen, und die Schnittstelle war theoretisch der Raum da. Ab und zu hat's geklappt, oft halt auch nicht, wie gegen Union typisch, aber ja, Paulsen ist ein Spieler, der spielintelligent ist. Das ist so.
Nach der Pause hatte ich das Gefühl, dass die Außenverteidiger von Leipzig deutlich weiter vorgeschoben haben und dann auch die Union so ein Stück weit nach hinten gedrückt haben. Was man dann deutlich gemerkt hat, finde ich, bei dem 1-0, bei dem Treffer zum 1-0, wo dann eben die Außenverteidiger hinten gebunden waren, auch die im Zentrum sehr weit zurückgedrückt waren, die Achter, und Kampel da einfach ja durchdribbeln konnte. Das war ja nicht sehr Union-like, diese Situation, dass halt dann so ein Spieler im Zentrum so leicht durchdribbeln kann. Und er konnte dann ja den Ball noch ein bisschen hin und her zu Simmons ablegen, der ihn wirklich in den Winkel schweißt und da auch nochmal seine ganze Klassenbeweis gestellt hat. Aber da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, was ich schon in den ersten beiden Spieltagen manchmal hatte, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, dass Union halt immer noch auf einem extrem hohen Niveau dieses Verteidigen macht, aber dieses Allerhöchste, genau zu wissen, wann sie rausrücken müssen, genau zu wissen, wann sie die Aggressivität hochhalten müssen, damit sie eben nicht ins eigene Drittel gedrängt werden, das hat manchmal gefehlt in diesem Spiel.
Ja, und das erkläre ich mir tatsächlich damit, dass sie das erste Mal mit 2 zentralen Spielern nur gespielt haben. Klar, also eine Fünferkette und 2 Sechser davor ist ja eigentlich typisch. So hat sie auch Eintracht Frankfurt letzte Saison gespielt unter Glasner. Dann rückt einer der Halbverteidiger beinahe raus, um das aufzufangen. Dahinter hast du ja dann sozusagen eine Viererkette. Das ist erstmal kein Argument dagegen. Aber wenn du natürlich wie Union mit Urs Fischer jetzt seit, weiß nicht, wie lange ist Urs Fischer da? 5-6 Jahre. Wenn du 5-6 Jahre 5-3-2 spielst und dann auf einmal der dritte Achter sozusagen fehlt, ja, dann kann das vielleicht schon was machen. Und vor allem, das ist wieder ein Thema, das hat man gegen Darmstadt. Das ist für mich immer ein Thema, was man viel zu sehr untergeht. Thema Müdigkeit. Also auch hier, Leipzig hatte 63% Ballbesitz und hat 621 Pässe gespielt. Und wenn du da hinterherläufst und du auch wirklich keinen Ball siehst und Union hatte keine Konter. Also, wie gesagt, wir hatten die Chance von Volland in der 13. Ich kann mich sonst an keine Chance erinnern. Weiß ich nicht.
Ich habe auch keine aufgeschrieben. Also, ich habe wirklich
genau.
Die 13. sonst nichts.
Genau, also irgendwann frisst sich das halt auf innerlich. Auch Union leidet dann, wenn sie gegen ich meine, sie können es wirklich wie keine andere Mannschaft in Deutschland sonst. Sie können leiden und sie können laufen, absolut. Aber trotzdem ist ein Fußballer irgendwann auch ein Fußballer geworden, weil er den Ball am Fuß haben möchte. Und irgendwann frisst sich das mental halt auch mal auf und dann bist halt den einen Schritt nicht da und dann knallt der Simmons den Ball halt mal in den Winkel.
Und ich glaube halt auch, man darf nicht unterschätzen, dass da noch zwei Ereignisse passiert sind. Einmal natürlich diese rote Karte gegen Volland. Ich glaube, da müssen wir nicht groß diskutieren, so wie er da reingeht und wo er da den Knöchel trifft. Hm. Da haut er das Standbein von Simakan vollkommen weg und das ist rot. Da können die an der Altförsterei Simakan auch so viel auspfeifen, wie sie wollen. Das hat, glaube ich, auch ziemlich wehgetan. Er ist dann auch ein paar Minuten später ausgewechselt worden. Kam aber dann noch was Zweites hinzu, dass dann auch auf den Tribünen der Support zwischenzeitlich eingestellt wurde, weil es einen Notarzteinsatz wohl im Gästeblock gab. Das war dann wieder die schöne Seite der alten Försterei, des Supports, den du da hast, des Publikums, dass man da sich dann solidarisch gezeigt hat. Aber es hat dann, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass das Spiel, dass Union da nicht mehr sich aufbäumen konnte, in Unterzahl, ohne Support von außen, war es dann, finde ich, am Ende, es ist dann so ausgeplätschert und dann gab es noch drei Highlights, von denen Leipzig dann 2-1 Tor geschossen hat.
Ja, kann man so formulieren. Šeško noch von der Bank zu bringen, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Muss man dazu sagen, der natürlich nochmal eine Dynamik reinbringt und eine Körperlichkeit gleichzeitig. Und wenn du siehst, wie er das 1-2-0 macht, also mit einer Ballrolle legt er sich den Ball nochmal vor, wartet dann, um sich um den starken Rechten zu legen, was ein bisschen ja, unnaturell aussah, aber schon meiner Meinung nach gewollt war. Und dann schlänzt er den halt rein. Das ist dann halt auch Qualität, klar. Aber so ist halt Fußball halt, ne?
Ja. Ja, das ist ja auch das, was du von der Bank bringen kannst. Wenn Šeško von der Bank kommt, ist das natürlich der Wahnsinn. Das ist ja dann auch noch der Unterschied, wenn wir jetzt über alles Taktische geredet haben. Aber das ist natürlich auch ganz klar ein Unterschied. Und die Union-Anhänger wissen das auch und haben nach dem Spiel ihre Mannschaft auch entsprechend gefeiert. Ich schaue gerade, ich habe meine Themen für dieses Spiel abgehandelt. Ist da noch ein Spieler, den du besonders loben möchtest? Xavi Simmons kann man natürlich nennen.
Ja, klar, der kann was.
Aber das hat jetzt jeder gesehen, ja.
Ja, genau. Ich fand, also vielleicht andersrum, ich fand Olmo sehr schwach heute. Mhm. Vielleicht liegt das auch daran, dass man an ihm einen sehr hohen Anspruch hat, weil er halt so ein genialer Kicker ist. War ja auch mal in Gladbach damals ein Gerücht, als er noch in Kroatien gespielt hat. Ist ein starker Fußballer, aber heute sehr, sehr blass und sehr, sehr schwach gewesen.
Lustigerweise, aber da haben wir wieder auch das Thema Kondition. Ich fand auch, nach 75 Minuten habe ich mir gedacht, warum wird der nicht ausgewechselt? Warum bleibt der auch Platz? Aber dann hat er noch diese zwei richtig genialen Aktionen dann zum Ende.
Stimmt.
Das 2-0 leitet er ja eigentlich ein, mit so, wo er an der Eckfalle den Ball hat und dann diesen völlig genialen Pass ins Zentrum spielt. Und das 3-0, da macht er ja auch den Heber auf Šeško. Also das ist ja dann wieder auch Olmo so. Und das ist dann auch wieder eine Frage der Kondition, wenn du natürlich... Erstens ist er wahnsinnig gut im Schuss aktuell. Das war ja immer sein Problem in den vergangenen Jahren. Aber auch, ja, wenn du halt 65% oder 63% Ballbesitz hast, der Gegner zu 10 ist, dann hast du halt am Ende dieses Plus an Konditionen. Das darf man ja nie vergessen.
Ja, genau.
In Leipzig geht es jetzt weiter zu Hause gegen Augsburg. Danach geht es auf den Kunstrasenplatz in Bern zu den Young Boys in der Champions League und danach Gladbach auswärts. Union Berlin hat auch eine schwere und vor allen Dingen auch historische Woche vor sich nach der Länderspielpause. Erstmal die doch recht kurze Auswärtsfahrt nach Wolfsburg, dann eine recht lange Auswärtsreise nach Madrid ins Bernabeu. Real Madrid wartet und damit die Champions League Premiere. Das ist ja auch nochmal ein ganz großes Saison-Highlight für Union Berlin. Und danach, besser kann man es eigentlich nicht schreiben, Hoffenheim zu Hause, damit man da den maximalen Kontrast auch hat. Die Kantersiege sind damit jetzt durch. Wir kommen jetzt zu den, in Anführungszeichen, normalen Siegen. Waren ja jetzt auch genug Kantersiege, die wir analysiert haben. Und wir kommen zu einem 3-1-Sieg von Hoffenheim gegen Wolfsburg, der sich jetzt nicht als Kantersieg einordnen würde. Und ich würde es nicht mal als besonders klaren Sieg einordnen. Es war, finde ich, eines der am schwersten zu analysierenden Spiele des Wochenendes. Du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, das ist das Spiel, wo du dich auf die Highlights fokussiert hast. Ich habe das Spiel tatsächlich fast zu Ende gesehen. Also ich habe 75 Minuten mir angeguckt und dann die Schlussviertelstunde im Schnelldurchlauf. Und es ist ein Spiel, das im Nachhinein auch noch für mich ganz, ganz schwer zu greifen ist. Weil eben in der ersten Halbzeit lange Zeit das Quadrierte gar nichts passiert. Also ich habe bis zur 36. Minute, bis dann das 1:0 für Wolfsburg fällt, habe ich eine einzige Chance notiert. Das ist ein Fernschuss von Arnold. Ansonsten war da nämlich wirklich nicht viel, dass ich da aufschreiben konnte und war nicht viel passiert. Dann fällt das 1:0, es fällt sehr schnell das 1:1 und das waren ja auch beides jemals die ersten Chancen, die beide Mannschaften gespielt haben. Deswegen versuche ich es jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln, weil es war so, dass ein ganz klares Spiel mit einer Mannschaft, die das Spiel gestalten darf, / muss, das war der VfL Wolfsburg, haben auch 60% Ballbesitz gehabt und Hoffenheim war eine Mannschaft, die dann eher auf Konter sich fokussiert hat, was auf den ersten Blick erstmal seltsam klingt, weil sie eine Aufstellung hatten, die eigentlich extrem offensiv war, mit Bebou als Außenverteidiger auf rechts und auf links Bülter. Also es war schon eine richtig offensive Aufstellung, aber die haben dann sich doch sehr zurückgehalten und dann häufig hat Hoffenheim im 5-3-2 gewartet und Wolfsburg ist dann nicht so richtig was eingefallen, was sie dagegen tun wollen. Matarazzo sagte auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, seine Mannschaft wollte sich trotz der Aufstellung der offensiven Wingbacks sich auf die Defensive fokussieren. Und das hat auch so ein bisschen geklappt, weil auch Wolfsburg nicht ins Ballbesitzspiel gefunden hat. Und da kann ich dann jetzt auch mal mit so einer Frage ans Spiel, aber auch so einer allgemeinen Frage anschließen. Wie schätzt du Wolfsburg in dieser Disziplin ein, eben Ballbesitzspiel, Gegner aus der Defensive knacken? Ich sehe schon, die YouTube-Zuschauer, die das auf YouTube verfolgen, sehen es auch. Du schüttelst den Kopf.
Ja, also es ist ja erstmal generell ein fast deutsches Problem, würde ich behaupten, wie wir mit dem Ball spielen wollen. Und dann haben wir natürlich mit Niko Kovac einen, der beim Amtsantritt gesagt hat, dass die Mannschaften, die sich Spieler oder das Spielerische fokussieren wollen, Probleme kriegen. Also ich verstehe, was er meint und Kovac ist auch kein schlechter Trainer und ich habe Wolfsburg persönlich auch auf 5 getippt, weil sie einfach das zweite Trainerjahr haben, weil sie einfach auch gute Spieler individuell gerade dieses Jahr nochmal haben. Aber wie Wolfsburg mit dem Ball umgeht, ich habe sie jetzt in den ersten Spielen gesehen, auch gegen Heidenheim, wobei das gegen Heidenheim auch nicht selbstverständlich ist, irgendwie eine Fülle von Torchancen zu kriegen, das darf man auch, muss man auch in dem Kontext sagen. Aber sie haben, also viele meinen ja, oh, sie haben jetzt mit Maier einen super Fußballer, ist er. Mit Arnold haben sie einen guten Fußballer auf der 6. Dann, wer war der zweite Achter? Moment.
Schwanberg hat noch
nicht. Genau, ist auch kein Fußballer, der jetzt mit dem Ball nichts anfangen kann. Aber was viele verwechseln ist, also technische Klasse, es bedeutet nicht mehr Ballbesitz. Ja. Genau, also die Ballbesitzphasen sind vielleicht individuell von höherer Qualität, das muss nicht so sein, kann aber so sein, aber es bedeutet nicht, dass du mehr Ballbesitz hast oder besseren, das kommt drauf an. Du siehst ab und zu die individuelle Klasse, ja, siehst du rausspringen, aber generell ist es einfach viel zu wenig, weil ich habe, also die Szenen, die ich gesehen habe, haben mich schon gereicht, wie wild Hoffenheim in der Abwehrkette verteidigt. Also da ist ein Halbverteidiger, der sticht raus, dann ist der mittlere Verteidiger, der weiß gar nicht, wo der stehen soll, dann ist Bülter auf einmal, weil der linker Wingback ist, muss dann einrücken, der weiß dann natürlich auch nicht naturell, wie der sich zu verhalten, also da waren auch Räume da. Wenn du das provozierst, hättest du Hoffenheim vor Probleme stellen können, weil das Abwehrverhalten in der Kette wirklich dermaßen schwach ist, Wahnsinn, auch wenn sie das Spiel gewonnen haben, aber Wolfsburg hat es nicht ausgespielt bekommen. Die hatten eine gute, was ich so mitbekommen habe von den Highlights, eine gute erste Anfangsviertelstunde, aber rein spielerisch ist das von Wolfsburg letztes Jahr schon schwach gewesen und wird auch dieses Jahr nicht viel besser.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, so die Abwehrkette von Hoffenheim auf der einen Seite, es war zum dritten Spiel die dritte verschiedene Innenverteidiger-Kombination, also da ist man das Matarazzo sehr stark noch am Rumprobieren, das ist noch nicht, funktioniert noch nicht so. Aber sie sind ja ganz selten in diese Situation gekommen, dass sie die Kette beschäftigen können. Ja. Also dass du halt wirklich diese Kette mal rausschieben musste, dass da mal jemand was machen musste, weil sie halt gar nicht aus dem ersten Drittel rausgekommen sind. Also da hat es schon angefangen. Und das war jetzt nicht so, dass Hoffenheim da den Mega-Matchplan hatte, sondern sie haben wirklich Arnold Mann gedeckt. Also das war Kramaric war da häufig da, aber auch vor allen Dingen Prömel, der da gewohnt umtriebig war und gewohnt sich viel eingebracht hat und auch im Spiel gegen den Ball immer wieder rausgeschoben ist. Aber das hat eigentlich genügt, um den gesamten Spielaufbau lahmzulegen. Und wenn bei Wolfsburg was ging, dann wirklich nur nach so langen Bällen in den Halbraum, wenn so ein Spieler aus dem Zentrum mit einem Bogenlauf gestartet ist und sich dadurch seines Gegenspielers entledigen konnte. Ansonsten war da nicht viel. Und das 1:0 fiel ja dann auch nach einem langen Ball, was ja auch mehr individueller Fehler als wirklich geil herausgespieltes Tor war, weil Wind, da kann der einfach Brooks wegdrücken und dann den völlig freien Thomas bedienen. Da war ja genau das, was du erzählt hast. Da hat die Abstimmung hinten überhaupt nicht gestimmt. Erstmal individueller Fehler Brooks, der darf sich da nie so abkochen lassen. Und wenn, dann muss er da mit dem Foul drauf reagieren. Und dann, dass Thomas so freisteht, ist ja auch nicht normal.
Genau, das ist ja auch ein Thema. Also Hoffenheim hat 1 gegen 1 überall gespielt und auch die Dreierkette, wie die sich auseinanderziehen lässt. Also du spielst Mann gegen Mann, das ist ja schon ein Problem, kann man machen, aber ist ja schon, kann ein Problem werden. Und dann bist du von den Abständen so weit auseinander. Du hast richtig gesagt, Brooks lässt sich abkochen, ja. Aber das ist halt auch direkt dann zum Problem wird, liegt ja auch dann daran, dass die Abwehrspieler nicht da waren. Und Vogt war dann so weit weg von, ich glaube, Wind war es, der dann rüberlegt, der dann trotzdem versucht, Druck zu erzeugen, was natürlich unmöglich ist, weil der, weiß ich nicht, der Weg dahin 5 Meter lang ist und er dann den Ball dann nicht durchstecken kann. Also das ist ja auch, also daran sieht man ja, Hoffenheim ist jetzt wirklich keine Mannschaft, das ist auch ein bisschen typisch für Matarazzo, die jetzt defensiv stark ist oder so, oder wo du sagst, das ist ein Bollwerk, das muss erstmal knacken. Also die tun ja auch ja sogar denen gefallen, dass sie dich hoch anlaufen und dabei hinten wirklich Harakiri spielen. Und trotzdem, ja, steht Wolfsburg da, wo sie auch jetzt am Spiel stehen.
Genau, das ist ja jetzt wieder die zweite Ebene, die wir jetzt aufmachen müssen, weil wenn Wolfsburg das besser verteidigt im Verlauf des Spiels, dann gehst du ja auch mit diesem 1:0 eigentlich rein in die Halbzeit, genau. Und dann kannst du es in der zweiten Halbzeit auch ganz anders spielen. Aber dann kamen eben diese defensiven Fehler dazu. Also ich finde, sie haben in der ersten halben, dreiviertel Stunde sogar ein sehr gutes Anlaufen wieder gezeigt, häufig als 4-3-3 gekippt vom 4-2-3-1 aus, das hat extrem gut funktioniert und hat auch Hoffenheim dazu gezwungen, 67 lange Bälle zu spielen. Eine Mannschaft, die eigentlich nicht lange Bälle spielen möchte. Das hat sehr gut funktioniert. Aber dann gab es halt in dem Moment, wo sie es nicht hoch anlaufen, gab es immer Probleme. Also entweder Kompaktheit zwischen Abwehr- und Mittelfeldkette, das war dann so ein bisschen das Ding beim 0:1, oder eben, dass dann die Kette zu weit hochschiebt und dann ein einfacher langer Ball genügt, um das Ganze auszuhebeln. Da gab es ja diese wirklich schöne Chance mit einem wirklich tollen Pass von Soloy kurz nach der Pause, wo er Grilic einen hinter die Abwehr schickt und der dann den Ball an den Pfosten schießt. Aber auch danach, immer wieder, wenn eben Hoffenheim in die Räume kommt und dann die Verlagerung spielen kann, dann wurde es gefährlich. Und so haben sie dann auch eben aus, ich glaube, 4 Torschüssen waren es dann, oder das waren die ersten 3 Torschüsse war drin, beziehungsweise 4 überhaupt abgegeben und haben dann 3 Tore daraus gemacht. Also sehr effizient in diesem Spiel aufgetreten, die Hoffenheimer.
Ja, absolut. Auch beim zweiten Tor, auch da, also man sieht, also irgendwie fehlen auch bei, jetzt bin ich wieder bei Wolfsburg, versuche aber die Überleitung wieder zu Hoffenheim zu finden. Also man sieht auch beim Tor von Bayer, Hoffenheim gewinnt den Ball rechts durch Bebu, Höhe Mittellinie ungefähr im Pressing, obwohl Swanberg eigentlich die Innenbahn öffnet, also sie spielen den Ball über die Flügel bei Außenverteidiger, Swanberg öffnet den Weg nach innen und ich weiß nicht, wer den Ball da verloren hat, also trotzdem dann, obwohl er Swanberg die Innenbahn öffnet, sucht er trotzdem den Weg auf die Außenbahn, wo die Seitlinie eh schon deinen Raum begrenzt und Bebu dann einfach nur seinen Fuß hinhält, der jetzt wirklich kein Verteidiger ist. Also Bebu einen Ball gewinnt, wirst jetzt von mir nicht mehr so oft hören, wahrscheinlich im Leben.
Naja, mal schauen. Also Matarazzo hat ihn auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gelobt.
Ja, klar, absolut.
Er hat gesagt, er hat das heute wirklich gut gemacht, auch diese defensiven Aufgaben angenommen. Also da gab es großes Lob von Matarazzo.
Ja, absolut zu Recht, hat ja auch den Ball gewonnen. Von daher steckt das ja die These. Aber dass sowas ja passiert und dann ist ein Ball im Zentrum, reicht dann, dass die komplette Mittelfeldkette dann nach dem Ballverlust dann nicht vorbereitet ist. Das ist natürlich auch wieder ein Thema. Abläufe, Thema Rhythmus bestimmen, Thema wann gehe ich ins Risiko, das ist halt bei Wolfsburg und Kovac 0,00 vorhanden, das ist der reinste Wahnsinn.
Man muss dann aber auch natürlich noch ein Stück weit dazu sagen, dass das jetzt 2 Teams waren, die im Transfermarkt sehr, sehr viel getan haben, wo auch der Kader sich sehr, sehr viel getan hat. Bei Hoffenheim standen dann noch nicht mal alle wirklich in der Startelf. Berisha wurde eingewechselt, der jetzt kurz vor knapp nochmal neu gekauft wurde, hatte dann auch sogar noch einen Abseitstor war es, glaube ich, geschossen, das relativ knapp war. Aber ja, da kann dann nicht alles funktionieren. 6 Neuzugänge in Wolfsburgs Startelf, 4 Neuzugänge in Hoffenheims Startelf. Da braucht es wahrscheinlich noch länger Zeit. Das ist ja so eine Floskel einerseits immer, wenn man sagt, es braucht Zeit. Siehst du halt in Leverkusen, das braucht nicht unbedingt Zeit, wenn du gut arbeitest.
Leipzig.
Aber, ja, Leipzig. Aber schon noch durchaus was anderes, weil 6 finde ich schon extrem, wenn du halt wirklich über die Hälfte deiner Mannschaft neu ist und du nur noch 4 Feldspieler hast, die eigentlich länger dabei sind und die sind teilweise auch noch nicht mega lange in Wolfsburg, Maxi Arnold der Einzige da. Das ist schon eine Hausnummer, da brauchst du, glaube ich, ein bisschen.
Ja, absolut. Sie haben auch 2 Spiele gewonnen. Also ich bin jetzt nicht hier und will Wolfsburg hier als den neuen Absteiger darstellen, um Gottes Willen. Aber es sind einfach, weil du mich darauf angesprochen hast am Anfang, bin ich wahrscheinlich jetzt den Weg gegangen. Mit Ballbesitz ist es wirklich sehr dünn. Aber Wolfsburg hat natürlich seine Qualitäten, gerade unter Kovac gegen den Ball, klar.
Ja, die haben sie nicht auf den Platz bekommen in einer entscheidenden Situation. Sonst gewinnen sie das Ding auch. Nach dem 1-0 war es nicht so, dass Hoffenheim jetzt auch das mega geile Spiel gemacht hat. Aber so ist es. Für Wolfsburg geht es jetzt weiter zu Hause gegen Union Berlin, also schweres Heimspiel, dann schweres Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund und dann ein schweres Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Also da können wir schon sehen, ob deine Prognose Platz 5, ob das eher in die Richtung geht oder ob man dann eher dann doch gucken muss, oh, vielleicht geht es doch weiter nach unten. Das ist, glaube ich, nochmal so eine richtig schöne Standortbestimmung. Für Hoffenheim nicht ganz so doll, weil die haben jetzt so ein gemischtes Programm, 2 Auswärtsspiele in Köln, in Berlin gegen Union und dann zu Hause gegen Dortmund. Also nach dem 6-Punkte-Start, mit dem sie eigentlich wirklich im Soll sind. Jetzt haben wir die Frage, ob sie auch im Soll bleiben. Im Soll ist auch der FC Bayern München. Zumindest, wenn man auf die Tabelle schaut. 3 Spiele, 3 Siege. Sie haben jetzt schon 4 Punkte Vorsprung auf den ärgsten Konkurrenten wahrscheinlich im Titelkampf. Wissen wir noch nicht, aber von der finanziellen Lage, Borussia Dortmund, also die Bayern haben sich schadlos gehalten. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, gegen Borussia Mönchengladbach war es keineswegs eine Galavorstellung. Bis zur 58. Minute liegt Borussia Mönchengladbach vorne sogar. Sie sind nach einem Standard in Führung gegangen, dann gleicht Sané aus und wenige Sekunden vor Schluss nach einer Ecke von Kimmich, das ist ja auch immer wieder ein geliebtes Thema im Rasenfunk von Max Jakob, köpft Tell den Siegtreffer. Da könnte ich jetzt erstmal mit der emotionalen Frage an dich loslegen. Was hat das mit dir als Gladbach-Fan gemacht? Was hast du gefühlt?
Ja, nicht viel Schönes. Frust, Ärger. Ich war im Stadion natürlich. Dann ist das nicht so schön. Was willst du jetzt von mir hören?
Ja, versuchen wir es mal, dich da zu befreien von dem, Jörn. Bleiben wir erstmal bei deinen Gladbachern, die in der ersten Halbzeit, finde ich, ein gutes Spiel gemacht haben. Also die, nachdem sie aus einem 0-3 gegen Leverkusen gekommen sind, auch im Spiel, wo sie wenig Ballbesitz hatten, wo das aber mit dem Verteidigen, mit dem Raumschließen gegen den Ball nicht so gut geklappt hat, hat es jetzt besser funktioniert. Was hat Gladbach besser gemacht als gegen Leverkusen? Was haben sie überhaupt versucht? Defensiv. Hm.
Erstmal die personelle Änderung. Wir haben gegen Leverkusen vom Papier her eine Fünferkette gespielt, hatten 4 davor, einen im Sturm, hatten jetzt mit haben Honorar einen klassischen Flügelspieler rausgelassen und mit Rocco Reitz einen Achter, Sechser, das wissen wir selber noch alle noch nicht ganz genau. Also einen zentralen Spieler mit reingepackt, haben dann natürlich ein 4-1-4-1 gespielt. Also Weigel war dann sozusagen die Absicherung vor der Kette und dann hattest du mit Neuhaus und Reitz 2 Achter und haben dann versucht, aus dem 4-1-4-1 jeweils den ballnahen Achter, also Neuhaus oder Reitz, vorpressen zu lassen, also Mittelfeldpressing, das war der ursprüngliche Plan, den Sechser oder den Innenverteidiger anzulaufen mit unserem jeweiligen ballnahen Achter. Hat dann die ersten 10, 15 Minuten auch wirklich super geklappt und dann wurde es halt immer tiefer und tiefer und tiefer. Und irgendwann war es dann so tief, dass wir dann im Defensivdrittel standen. Und dann war es natürlich auch oft dann eine Fünferkette, manchmal sogar zwangsläufig nicht gewollt, eine Sechserkette, wenn beide Flügelspieler, Player und Ngumu, ja, dann so reingedrückt worden sind. Hatten aber in der ersten Halbzeit natürlich noch das Glück, also nicht das Glück, das war natürlich auch erarbeitet, aber den Pluspunkt, dass wir uns noch befreien konnten, ab und zu befreien konnten im Sinne von nicht, dass wir jetzt unheimlich viele Konterchancen hatten, die hatten wir leider nicht, leider, weil da waren Möglichkeiten da, die haben wir nicht genutzt, aber wir haben uns trotzdem Raum geschaffen damit, auch mit Standards, wir hatten einige Standardsituationen, auch ein Tor davon geschossen, die uns Luft gegeben haben, wo wir auch mal weg vom Tor standen, wo wir auch mal einen anderen Gedanken im Kopf hatten, außer, okay, wie kriege ich jetzt den nächsten Raum zu? Das hat geholfen und trotzdem hast du halt in der Halbzeitpause schon gemerkt, okay, das wird noch eine lange, lange zweite Halbzeit Ja, und so kam es dann halt auch. Aber das waren sozusagen die Änderungen gegen den Ball. Wir haben es natürlich geschafft, dann in diesem 4-1-4-1 oder im Defensivdrittel dann 4-5-1, manchmal auch 5-4-1, je nachdem, kompakt zu stehen. Also es war gegen Leverkusen war es so, dass Leverkusen natürlich nicht so starr war im Positionsspiel. Sie waren sehr flüssig, also sie hatten dann überall ihre Dreiecke und Rauten und sind mit dem Ball wieder mitgeschleppt. Also sind wir dann auf die linke Seite gegangen, dann sind sie wieder flüssig nach rechts und Grimaldo war mal innen, dann war mal Grimaldo außen. Also es war nie so zu greifen für Gladbach. Und Thomas Tuchel kommt natürlich mehr über den viel mehr über den Positionsspielansatz und dann hatte Gladbach natürlich darüber mehr Klarheit. Ne, natürlich hast du auch mal Rotationen drin, natürlich, und wenn sie auch mal in ihre steile Klatsch kommen und in ihre Doppelpässe, dann wird es natürlich auch mal wild, aber vom Prinzip her ist es mehr ein Positionsspiel und das hat für uns dann gleich auch leichter zu greifen und dadurch konnten wir uns besser darauf einstellen vielleicht auch und hatten dadurch mehr Kompaktheit und auch mehr Druck auf den Ball.
Du hast jetzt viel geliefert. Ich will noch zwei, drei Kleinigkeiten davon aufgreifen. Einmal die Standards, wie du ja schon gesagt hast. Ja, da habe ich mir sogar drei Chancen notiert. Also einmal Friedrich, der den Ball in die Latte köpft, dann eben das Tor durch Itakura und dann noch einen Schuss von Player, wo Ulreich eingreifen musste nach einer Freistoßvariante. Also das war dann positiv. Aber natürlich, wenn du auch, das ist dann natürlich auch wieder ein Nachteil, wenn du dann häufig im 4-5-1, teilweise ja sogar im 6-3-1 stehst, da kriegst du keine Konter mehr hin. Also da kriegst du keine Konter mehr hin. Und dann müssen wir jetzt aber den Scheinwerfer auch ein bisschen drehen und über die Bayern reden. Weil die haben es in der ersten Halbzeit, finde ich, auch nicht besonders gut gemacht. Auch wenn das natürlich schwer ist gegen eine Mannschaft, die tief steht, die dann auch die Räume gut verdichtet, die dann auch immer wieder nachschiebt. Aber die waren sehr statisch. Also da war dann teilweise, ich habe ja einen Screenshot auf Twitter auch geteilt, von der Situation, wo sie wirklich im 2-2-6 stehen, vorne 6 Spieler auf einer Linie. Ich hatte jetzt ganz blöd gesagt das Gefühl, die Spieler wollten halt unbedingt dem Trainer gefallen und genau in der Position stehen, in der Trainer sie halt reinhaben wollte, aber haben sich dadurch eben nicht mehr getraut, irgendwas zu machen, was die gegnerische Abwehr beschäftigt. Also Sané war dann noch der Einzige, der immer mal wieder Tiefenläufe eingestreut hat, der immer mal wieder seine Position verlassen hat. Der war dann auch der Auffälligste mit großem Abstand in der ersten Halbzeit mit seinen zwei Chancen. Einmal auch an die Latte. Also da war sehr, sehr wenig bei den Bayern.
Also ich bin ja ein treuer Rasenfunk-Zuhörer, darum weiß ich, dass natürlich Bayern immer öfter mal kritisch gesehen wird in der Bewertung. Muss aber auch hier auch sagen, also ich halte Thomas Tuchel generell für einen sehr, sehr guten Trainer, der es wirklich versteht, wie eine Mannschaft geformt werden soll. Also, und ich habe aber das Gefühl, dass sein Ansatz vom starren Positionsspiel ist ja wirklich ein sehr starrer Positionsspieltrainer. Also er setzt wirklich sehr stark auf diese Prinzipien vom Positionsspiel. Ich habe ja eben schon das Beispiel Leverkusen genannt. Natürlich haben sie auch ihre feste Position. Natürlich die Dreierkette steht. Xhaka steht meistens auch da, wo er stehen soll und Frimpong meistens außen und Hofmann im Halbraum. Aber in diesen Positionen ist es sehr flüssig. Also spielen gehen. Das ist gelöst vom Positionsspiel auch mal, dass sie die Dreiecke, dass Hofmann auch mal halb links steht, weil sie sich mit dahin kombinieren. Das hast du halt in München nicht, weil Thomas Tuchel drauf setzt. Und dann hast du aber natürlich auch Spieler mit Gnabry, der jetzt gestern nicht von Anfang an gespielt, aber auch vor allem, du sagst es selber, Leroy Sané, die vielleicht aber davon, ja, wo du denen ein bisschen was nimmst. Natürlich musst du eine gewisse Positionstreue haben, aber du nimmst Sané die Dynamik, was zu erzeugen. Du nimmst dem Gnabry vielleicht die Aktion auch mal von links über die Halbräume oder sogar durchs Zentrum zu gehen. Also er hat ja auch mal Stürmer gespielt in seiner Vergangenheit, in Hoffenheim, vor allem auch unter Nagelsmann. Also diese Dynamik, die kann so richtig aus einer individuellen Situation nicht entstehen, sondern soll mehr aus einem Positionsspiel entstehen, die Tuchel vorgibt im besten Fall. Und das nimmt vielleicht den Bayern die 1-2 Prozentpunkte noch mehr an Kreativität. Das hast du in der ersten Halbzeit gesehen. Und die zweite Halbzeit war ja vom Druck der Bayern noch viel größer, ja. Aber es war ja auch nicht so, dass sie uns jetzt mit 7 Großchancen in die Wand gespielt haben, ne?
Kein Fall, ja.
Genau.
Zur zweiten Halbzeit gleich. Ich möchte da einmal noch kurz einhaken bei dir, aber auch gar nicht zu sehr, weil ich habe das auch schon in der Saisonvorschau vom Rasenfunk ja gesagt, dass meine These auch ein Stück weit ist, dass die Bayern sich jetzt so einen richtigen Strategiewechsel in der Trainerposition geholt haben und dass das auch von mir zum Beispiel sehr stark unterschätzt wurde. Also das natürlich ein Flick hat sehr wenig Wert auf Positionsspiel gelegt, da ging sehr viel über Dynamik. Nagelsmann hat ein sehr dynamisches Positionsspiel, mit wo er verschiedene Formen von Raumbesetzung auch kombinieren möchte. das ist eine ganz andere Form und das hat auch für die Spieler ganz andere Konsequenzen, als eben dieses sehr doch starre Position halten und dann in die Kombination reinkommen. Das dauert offensichtlich länger, bis das funktioniert. Hat aber dann in der zweiten Halbzeit besser funktioniert zumindest. Ich hatte dann mir notiert hier, dass die Außenverteidiger sehr häufig ins Zentrum gezogen sind. Leimer ist ja dann für rechts gekommen, hat dann immer sehr häufig im Halbraum gestanden. Dann haben sie auch, wenn sie Flanken gehabt haben, haben sie eigentlich immer den zweiten Ball gewonnen. Und dann kam halt eben das, was du von Bayern erwartest, eben am Strafraum haben sie Gladbach wirklich eingeschnürt und haben sie dann auch nicht mehr rausgelassen bis zum Treffer zum 1:1 durch so einen klassischen Kimmich-Chipball auf Sané.
Ja, leider, leider, ja. Aus Gladbacher Sicht, der Druck wurde viel zu groß. Wieder hier, ohne das jetzt wiederholt aufgreifen zu wollen, Thema Müdigkeit. Wir sind unheimlich wieder viel gelaufen und ohne Ball. Also das ist ja für uns Gladbach. Also es gibt die Mannschaft Union ist sehr physisch und sehr athletisch. Jetzt guckst du dir bei uns Lasso Player an, du guckst dir Flo Neuhaus an, du guckst dir auch Ko Itakura an, die alle ein super Spiel gemacht haben, aber die jetzt natürlich auch von der Athletik her oder vom Verständnis her, wie sie gegen den Ball auftreten, natürlich nicht die Selbstverständlichkeit haben wie Union, die sich vielleicht damit noch leichter tun, wenn sie mal ja 5-10 Minuten den Ball nicht sehen. So Neuhaus, wenn der den Ball nicht hat, ja, dann nimmst du ihm die Funktion auf dem Spielfeld so. Und trotzdem hat er sich ja reingehauen, aber natürlich wurde einfach auch dieser Druck dann so groß, dass wir die zweiten Bälle nicht mehr gewonnen haben, dass wir die Mittellinie nicht mehr über, also wir haben die Mittellinie nicht mehr gesehen. Wir hatten dann einfach zu viele Situationen, wo wir einfach uns nicht befreien konnten. Und dann hast du halt, irgendwann wirst du, also wenn du, kannst du 5-4-1 stehen, du kannst 6-3-1 stehen, du kannst stehen, wie du willst, aber irgendwann gibst du automatisch in einem Spiel diesen einen Moment her, wo du natürlich dann vor dem Fernseher sitzt und sagst, ja, der Neuhaus beim 1-1 jetzt, ja, der muss früher raus, ist doch klar. So, oder der Wöber muss die Tiefe besser absichern. Natürlich, das ist leicht gesagt, aber wenn du halt nur hinterherläufst, dann verlierst du halt diese Frische und dann hast du den einen Moment, wo du nicht aufpasst.
Ja, da muss ich einmal kurz einhaken, weil das ist auch nochmal eine ganz krasse Statistik. 224 Sprints von Gladbach und 155 Sprints von Bayern. Und beide Teams hatten dieselbe Laufleistung am Ende trotzdem. Das ist ja so ein Vorteil an diesem starren Positionsspiel, muss man wirklich sagen, dass du da mit relativ wenig Aufwand den Gegner relativ gut kaputt spielen kannst. Hm. Das haben die Bayern dann auch gemacht.
Ja. Absolut. Ja, also du sagst, also wie gesagt, beim 1-1, da kannst du über diskutieren, da fehlte natürlich Player in dem Moment. Ich glaube, das war vorher ein Freischuss auf der anderen Seite, wo der dann nicht rechtzeitig zurückkommt. Da muss Cvancara, unser Stürmer, natürlich dann den Linksverteidiger geben. Ist alles nicht optimal, aber wenn du halt 5-4-1 stehst und verteidigst, dann hast du halt Wöber und Cvancara, die Absprache nicht haben und dann läuft Sané halt blind aufs Tor zu.
Kurz gefragt, wie fandest du die Umstellung dann auf 5-3-2? Ich hatte ja das Gefühl, am Ende haben sie 5-3-2 verteidigt. Ja, dann hat es genau. Ein bisschen besser funktioniert.
Ja, musste zwangsläufig passieren, weil ich glaube, Wöber hat sich da, also ist auch ein Teil der Wahrheit, den Seoane auf der Pressekonferenz aufgegriffen hat, da hat er namentlich Cvancara und Wöber genannt, die krankheitsbedingt ausgefallen sind ein paar Tage diese Woche und sich da ein bisschen durchgeschleppt haben. Darum war das 5-3-2 zwingend, weil wir Wöber rausnehmen mussten und Ulrich dann nur auf der Bank hatten. Dann haben wir mit Toni Janschke noch einen reingebracht, damit wir dann 5-3-2 stehen, weil wir standen ja schon ungewollt mit unseren Stürmern ganz oder mit unseren Flügelspielern ständig in der Fünferkette. So wollten wir dann wenigstens einen richtigen Verteidiger da haben und die Frische haben. Ja, aber wie gesagt, irgendwann hatten wir auch keinen Konterspieler mehr auf dem Platz, weil wir dann auch wieder wechseln mussten und dann hatten wir nur noch Player und Cvancara da, die natürlich auch jetzt nicht so von der Geschwindigkeit kommen wie andere. Ja, war dann auch alles ein bisschen schwer.
Das kommt dann auch noch dazu. Ich habe jetzt hier auf meinem Chancenzettel auch nicht so viele Chancen stehen für die Bayern. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 inklusive den Toren, was okay ist, aber es ist auch nicht mega vieles. Da habe ich jetzt zum Beispiel bei Stuttgart deutlich mehr gehabt und auch bei Leipzig hatte ich ein paar mehr dastehen. Also das war jetzt nicht so, dass die an der Wand gespielt haben, aber in der zweiten Halbzeit eben keine einzige mehr für Gladbach. Also da wirklich keine Entlastung mehr und dann irgendwann, wenn die wievielte Ecke war es dann am Ende, die zum Tor geführt hat? Also
die 15. Mein Sitznachbar sagte nach der 14. Guck mal, die Statistik, 14-1 Ecken. Und die 15. war dann drin.
Ja, das ist dann halt irgendwann ist sie drin und das war auch eine gute Ecke. Ist auch nicht so, dass du da jetzt irgendjemand die Schuld geben kannst, finde ich. Oder willst du irgendjemand die Schuld geben? Sondern einfach.
Na, schwierig.
Nee. Kann dir passieren da, dass der Tell dann freikommt, wenn die genauso auf seinem Kopf landet. Das ist dann das Pech. Und so haben dann die Bayern den Sieg geholt. Wenn ich die schon mal da habe, ist mir jetzt auch kein Gladbach-Schwerpunkt draus machen. Der wird auch noch kommen im Verlauf der Saison. Aber doch einmal gefragt, Ganz allgemein, wie bewertest du den Saisonstart? Mit einem Punkt aus 3 Spielen steht man jetzt nicht besonders gut da, hatte aber auch sicherlich das schwerste Programm in der Bundesliga gehabt mit den beiden, Teams, die 9 Punkte haben. Wie bewertest du den Saisonstart?
Ja, der Saisonstart wird auch nicht einfacher. Also drittes Heimspiel ist dann Leipzig. Das ist für mich die drittbeste.
Genau, ich kann kurz sagen, Darmstadt auswärts jetzt, dann Leipzig zu Hause, dann wieder Bochum auswärts.
Also wir haben dann die ersten 3 Heimspiele für mich mit den 3 besten deutschen Mannschaften dann hinter uns. Und in Augsburg haben wir, glaube ich, einmal gewonnen und sonst, glaube ich, auch noch nie. Ja, also für alle Gladbach, also das ist natürlich, ohne jetzt zu weit rausholen zu wollen, ist natürlich in Gladbach ein Riesenthema, Umbruch. Wir haben viele Spieler verloren, die eine unheimliche Qualität hatten. Die Qualität, die uns vielleicht auch gefehlt hat jetzt in diesem Spiel, weil diese Spieler wissen, wie man auch gegen den FC Bayern kontert. Weil Gladbach hat Bayern schon oft genug weh getan durch eine disziplinierte Defensivleistung und durch dann Umschaltspiel, Thuram und so weiter, Hofmann. Die Bayern-Fans kennen sie alle. Das hat uns natürlich gefehlt. Es war immer dann so ein Credo, okay, wir haben Qualität, ja, aber vielleicht haben wir auch nicht genug Einstellung, nicht genug Mentalität. Das war immer ein sehr offenes oder ein sehr hitziges Thema in Gladbach. Das haben wir jetzt vielleicht dazu gewonnen. Also wir haben wirklich leidenschaftlich verteidigt und das ganze Stadion hat das auch honoriert. Und nach dem Spiel haben wir 10 Minuten noch nach dem Spiel fast gefeiert, würde ich sagen. Das ist in Gladbach sehr, sehr große Sehnsucht. Darum sind auch viele Fans, ja, nicht zufrieden, hört sich blöd an, wenn man einen Punkt holt nach 3 Spielen, aber viele Fans können sich wieder mit unserer Mannschaft identifizieren und das ist schon viel wert, weil dieses Umfeld, weil dieser Verein von wirklich sehr von den Fans lebt. Der Borussia Park war immer dafür bekannt, dass sie eine sehr hitzige, sehr gute Stimmung haben. Das war in den letzten 2 Jahren, ging uns das bisschen abhanden, weil halt diese Identifikation gefehlt hat. Und das gehört auch zur Entwicklung einer Saison hin, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir wieder eine Einheit werden, weil es, wie gesagt, sehr wichtig ist. Und das ist schon im ersten Schritt gelungen. Gegen Leverkusen waren wir sehr chancenlos. Da wirklich, also das war dann sehr schwer und trotzdem hast du gesehen, wir wollten. Auch gegen Bayern alles gegeben. Der Neuhaus hatte zur Halbzeitpause die meisten Kilometer. Rocco Reitz, glaube ich, am Ende dann die meisten. Wir haben alles gegeben. Das ist ein Teil der Entwicklung. So sportlich müssen wir uns definitiv entwickeln. Wir haben wirklich noch viele Punkte, die wir noch verbessern müssen mit dem Ball, gegen Augsburg mit Ball. Wir haben 4 Tore geschossen, ja, aber wir hatten nicht einmal den Ball am Fuß. Also Weigel, Neuhaus, wir hatten 2 spielstarke Sechser und du hast die nicht genutzt. Also wir haben jeden Ball lang geschlagen und haben dann versucht, Ngumu frei zu blocken, damit der mit seinen 36 km durchlaufen kann. Das ist ein Riesenpunkt. Wir hatten aber auch Schwächepunkte gegen den Ball. Da sind wir jetzt endlich mal dabei, Kompaktheit zu bekommen nach 3 Jahren. Das war auch gestern ein Schritt. Insgesamt würde ich sagen, Einstellung und Emotionalität ist wieder da. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns spielerisch entwickeln müssen. Aber ich bin da guter Dinger.
Wir hätten noch so viele Themen, die wir jetzt hier eigentlich noch haben beim FC Bayern, Goretzka nicht für die Nationalmannschaft nominiert, was Dresen sofort angeprangert hat. Wir haben auch diesen Transfer-Flop am Ende der Transferperiode, Palinja nicht gekommen. Halt auch, habe ich jetzt auch gegen Gladbach manchmal vermisst. Der hatte, glaube ich, den ein oder anderen Flügelball schneller gespielt und besser gespielt. Da hat der Kane einmal mit einem guten Ball den Raum geöffnet. Das hätte Palinja, glaube ich, auch ein paar Mal gemacht. Kein Außenverteidiger mehr gekommen, dass Leimer jetzt in der zweiten Halbzeit Rechtsverteidiger spielen musste, was er gut gemacht hat, aber trotzdem ja eigentlich nicht seine Position. Also da hätte man noch durchaus sprechen können, aber wir wollen dieses Segment jetzt zumachen, ist ja auch kein Bayern-Schwerpunkt. Das wird sicherlich in den kommenden Wochen kommen und es wird beim nächsten Spiel sicherlich länger über die Bayern geredet, weil sie da gegen Bayer Leverkusen zu Hause spielen, das absolute Topspiel. Danach dürfen sie zu Hause ran gegen Manchester United in der Champions League und danach nochmal zu Hause gegen Bochum. Also eine Woche in der Allianz Arena steht ihnen nach der Länderspielpause an. Bayern spielt nicht überzeugend, aber gewinnt. Borussia Dortmund spielt nicht überzeugend und gewinnt nicht. Also Borussia Dortmund mit dem 2. Unentschieden hintereinander. Sie haben mich auch blöd dastehen lassen, ganz persönlich, weil ich ja zum Saisonstart der Dortmunder gesagt habe, naja, wenn die noch nicht in Form sind, das macht nicht viel. Sie spielen anfangs gegen Köln, dann gegen Bochum und dann gegen Heidenheim. 2 davon sind Heimspiele, da werden da wohl 9 Punkte drin sein. Pustekuchen, 5 Punkte und eine 2-0-Führung verspielt gegen Heidenheim. Ich hatte eingangs ja schon erwähnt, dass es ein Heidenheim-Segment gibt, dass es ja auch eine Schwerpunktfolge zu Heidenheim gibt, die ist auch schon erschienen mit Timo Lemmerhirt. Die könnt ihr gerne anhören, da erfahrt ihr alles zum Thema Heidenheim. Wir werden es auch hier einfließen lassen, unsere Spielanalyse. Aber ich möchte jetzt den Fokus zunächst einmal auf die Borussia legen. Und da wollen wir erstmal mit dem Positiven anfangen, wie das ja so schön ist. Immer schön mit was Positivem beginnen, dann ist das Negative nachher auch nicht so schmerzhaft vielleicht. Dann hören die Leute dann auch noch zu. Was hat der BVB in der ersten Halbzeit gut gemacht? Wie haben sie es geschafft, so gut in 2-0 in Führung zu gehen?
Tatsächlich ist mir positiv aufgefallen die Boxbesetzung und die Absicherung. Nicht, weil das 1-0 deshalb fällt, weil sie auch wirklich viele Momente hatten, wo sie eine gute Seitenverlängerung spielen. Sie ziehen Teuerkauf, den Linksverteidiger in dem Spiel von Heidenheim, früh raus im Halbraum und spielen dahinter die Verlagerung auf Wolf, der dann vertikal einläuft. Das haben sie ganz gut gemacht. Meistens war es Schlotterbeck, der dann die Verlagerung gespielt hat. Und die Boxbesetzung war immer konstant gut in der ersten Halbzeit und also auch um die Box. Also Can hat dann super beim 1-0 einen Rebound sozusagen, den er super vorcheckt. Heidenheim hatte dann nur noch einen Stürmer, weil sie so tief reingedrückt worden sind, nur noch einen Stürmer vorne. Die konnten dann mit zwei Innenverteidigern abgesichert werden, so das war dann für Dortmund kein Problem. Darum konnte Can auch so aggressiv raus. Klar fällt das Tor. Also Brandt macht es wahnsinnig gut, was ein Kontakt, klar ist auch ein bisschen Glück dabei, aber ist es dann halt auch strukturell gut vorbereitet, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Davon hat Dortmund wirklich gut gelebt, ja, und dann haben sie es geschafft, mit ihrem Aufbauspiel mehr oder weniger in Heidenheim reinzudrücken, und wie gesagt, dann hatten sie immer wieder diese Momente, Flanke, Heidenheim köpft raus, Dortmund kann entweder den zweiten Ball direkt einsammeln oder kann einen Zweikampf führen und den Ball wieder gewinnen oder einen Foul ziehen. So, das waren so die ersten 30 Minuten.
Auch viel Bewegung. Also ich habe vor allen Dingen diese Chance von Sabitzer in Erinnerung, wo Brandt sich fallen lässt, dadurch den Verteidiger rauszieht und Sabitzer sofort durchstartet und dann den langen Ball bekommt. Also da hatten sie viele auch kleine Positionswechsel, dass da mal Brandt rübergegangen ist. Sabitzer hat da sehr viel aufgestockt. Ja. Da war sehr, sehr viel mehr Bewegung, gerade nach dem Spiel gegen Bochum, wo das ja so ein Kernproblem war.
Absolut, also genau. Nach dem 1-0 war es dann auch sehr flüssig, selber gesagt, in den Bewegungen. Und Brandt ist ja natürlich ein Meister da drin, Räume zu ziehen. Und wenn du dann natürlich Sabitzer hast, der sehr weiträumig spielt, macht das schon Sinn. Also du siehst, dass Sabitzer wird ja auch schon von vielen bewertet als Transfer. Ich finde, der passt. Also es hat schon seine Berechtigung, dass Sabitzer da ist, wie man auch sieht. Und Heidenheim hat auch generell sehr mannorientiert verteidigt im 4-4-2, gerade das Zentrum sehr mannorientiert verteidigt und auch oft dann Teuerkauf als Linksverteidiger oft rausgerückt, damit sie mannorientiert zustellen können. Und wenn du gegen eine mannorientierte Mannschaft spielst, musst du dich halt viel bewegen, und dann hast du halt mit Brandt und Sabitzer genau die richtigen Spieler.
Und jetzt kommen wir aber zu dem Teil, über den die Dortmunder Verantwortlichen Folgendes sagen. Sebastian Kehl meint, das zu erklären fällt schwer. Watzke meint, wollen es intern aufarbeiten, es ist kaum zu erklären. Terzic sagt, es fällt mir schwer, die Erklärung zu finden. Es steht 2-0 zur Pause, es könnte schon auch 3-0 oder 4-0 stehen. Das muss man ja fairerweise auch dazu sagen. In der ersten Halbzeit und auch nach der Pause noch hatte Dortmund so viele Chancen, dass sie das Spiel längst hätten entscheiden können. Heidenheim hat bis zur 30. Minute gar keinen Fuß auf den Boden bekommen, danach ein bisschen auf den Boden bekommen, aber in der zweiten Halbzeit dann richtig den Fuß auf den Boden bekommen. Und haben dann auch nach einer Ansprache von Frank Schmidt, der nochmal an das Spiel zwischen Bremen und Dortmund aus der vergangenen Saison erinnert hat, da lag ja Dortmund auch 2-0 vorne und hat noch 3-2 verloren. Und jetzt ist das am dritten Spieltag schon wieder passiert, 2-0, 2-2. Und keiner von Dortmund kann es sich erklären. Kannst du es erklären?
Ja.
Ja, so einfach ja.
Ja, also das wird natürlich, also Moment, klar, von außen betrachtet, von der Couch aus gesehen, ja, ne? Couch-Trainer, klar. Alles gut. Aber also ich finde, die Probleme sind A, schon seit längerem da, schon sehr lange, selbst in der Rückrunde letzte Saison. Und die sind immer noch da. Also, und die wurden in der Sommerpause nicht aufgearbeitet. Also es gibt ein riesiges, wir hatten das Thema eben bei Kovac. Es gibt ein riesiges Problem, wie Dortmund ihr Ballbesitzspiel aufziehen will. Da stimmt so vieles nicht. Und wenn man dann sieht, welche Spieler Dortmund kauft, also Sabitzer ist eine super Verpflichtung, macht Sinn. Ein Metscher ist wahrscheinlich ein guter Fußballer, ist aber dann irgendwann auch vielleicht der eine Achter zu viel, weil man hat immer noch, also man hat mit Can den defensiv deckenden Sechser, aber keiner, denn der außer Brandt mal versteht, ein Spiel aufzuziehen. Also es gibt riesige Probleme, da gibt es diese strukturellen Dinge, die wir schon immer haben, also dieses 2-1 oder 3-1 Aufbau, wo Can sich immer, das hat letzte Woche schon, hatte das Benny Grund super aufgezählt, das will ich jetzt nicht alles wieder vorkauen, aber es sind seit schon seitdem Terzic da ist, die gleichen Probleme. Der Aufbau klappt nicht. Es macht keinen, die Innenverteidiger stehen oft zu flach. Can kippt im Moment ab, wo es keinen Moment gibt. Also Kleindienst läuft teilweise alleine an und dann braucht Can nicht auch noch abkippen. Dann stehst du 3-1. All diese Dinge und die Außenverteidiger, wenn ich Benzemaini in der breiten letzter Linie sehe, dann kriege ich wirklich Kopfschmerzen, weil das hat schon Farke versucht in der letzten Saison bei uns. Und das war ein Desaster. Es hat nicht funktioniert. Es hat wirklich nicht funktioniert, weil Benzemaini nicht der Außenverteidiger ist, der dir die Grundlinie beläuft. Man hat Momente, man hat Phasen im Spiel, die hat man immer, fast immer in jedem Spiel, auch auswärts, wo du halt den Gegner reindrückst durch deine hohe Gegnerbindung, weil sie halt nur mit 2 oder 3 oder manchmal mit 4, aber eigentlich immer nur mit 3 aufbauen und den Rest hoch in die letzte Linie oder in die Zwischenräume spielen. Dann kann es auch mal sein, dass ein Gegner sich tief reindrücken lässt und dann haben sie ihre dominante Phase durch die gute Boxbesetzung und so weiter. Aber es gibt auch immer eine Phase, wo der Gegner Zugriff bekommt auf das Aufbauspiel, weil es irgendwann halt wirklich jeder versteht, was da passiert, weil es fast immer dasselbe ist und dann der Zugriff verloren geht. So, und was hat Heidenheim, also im konkreten Beispiel, Heidenheim hat einfach, das heißt einfach, sie haben auf eine Raute umgestellt und Mann gegen Mann sind sie dann hoch angelaufen. Und dieses Mann gegen Mann hat dafür gesorgt, ja, Dortmund hatte seine Chance in der zweiten Halbzeit, ne, absolut, gebe ich ihr recht, aber genauso hat auch Heidenheim seine Chancen. Und dadurch, dass Heidenheim 1-1 hoch anläuft, ist es ein offenes Spiel geworden. Nur weil Heidenheim gesagt hat, ja, ich lauf dich jetzt hoch an. Natürlich ist es nicht einfach, dagegen zu wirken, aber es hat gereicht, um den BVB mit einer 2-0-Führung im eigenen Stadion aus dem Konzept zu bringen.
Ja, aber du hast es jetzt alles sehr gut eingeordnet, analytisch auch. Aber ich finde da, und das macht es ja so schwierig, und ich will jetzt auch gar nicht diese Mentalitätsschiene aufmachen, das liegt mir auch gar nicht, aber es ist ja in diesem Verein schon fast einprogrammiert. Es ist ja immer meine Lieblingsstatistik. Seit 2012-13, die Trippelsaison der Bayern, hat Dortmund nur 29 von 49 Spielen gegen Aufsteiger gewinnen können. Das heißt, sie haben da eine Bilanz, die sich bald den 50% ernährt, dass sie wirklich nur die Hälfte ihrer Spiele gegen Aufsteiger gewinnen können. Und da reden wir jetzt ja nicht über Spiele gegen Teams, wo man sagen kann, okay, Dortmund ist eben nicht Bayern, die haben halt nicht eben das 10-fache Budget von Bochum, sondern nur das 5-fache. Aber wir reden jetzt über Gegner wie Heidenheim, wir reden über Gegner wie Düsseldorf nach dem Aufstieg, wir reden über Werder Bremen am 3. Spieltag, wir reden über das Derby gegen Schalke, okay, das ist noch ein anderer Schnack, aber das ist doch trotzdem, dass das wieder und wieder passiert und auch wie Dortmund nach diesem Gegentreffer eben dann so völlig den Kopf verliert, dass da halt überhaupt kein Spieler ist, der einfach mal auf den Ball tritt, den Gegner durchlaufen lässt und sagt, so, wir spielen jetzt mal hier 3-4 Pässe, 5-6-7 Pässe, damit der Gegner aber wieder genervt ist, weil die haben ja Heidenheim sich richtig in so einen Rausch kommen lassen. Also Heidenheim war ja irgendwann wie im Rausch, wirklich, gib ihn immer drauf, vorne drauf, wir kriegen das Ding hin. Und wenn das Pressing schief läuft, dann ist der Ball trotzdem gleich wieder bei uns, weil Dortmund eben nicht auf den Ball tritt. Das hat mich so das würde mich als Dortmund-Fan so wahnsinnig machen. Ich würde einfach schreien, tritt doch auf diesen scheiß Ball drauf, da ist jetzt niemand in der Nähe. Okay, wir könnten vielleicht einen Konter fahren, aber es bringt nichts. Ja. Der Ball ist gleich wieder da. Also es ist unglaublich.
Ja, also wir hatten mal in Gladbach auch einen Trainer mit Adi Hütter, da haben wir auch über ähnliche Dinge oft gesprochen, dass wenn personelle Änderungen da oder taktische Änderungen, Anpassungen da waren vom Gegner, dass wir oft da ein bisschen blöd dastanden, weil das Spiel dann immer sofort offen wurde. Und wenn ein Spiel offen ist, dann ist es immer eine Frage der Perspektive. Für Dortmund ist das in diesem Beispiel gegen Heidenheim kein Kompliment, wenn das Spiel offen wird. Und wie du sagst, Heidenheim hat total einen Rausch gespielt, weil Heidenheim konnte anlaufen, konnte pressen, konnte in diese 1-gegen-1-Duelle und es war sehr wild. Nochmal, also Dortmund hatte in der zweiten Halbzeit 3-4 Riesenchancen, weil es sehr wild wurde. Es ist aber Heidenheim eingegangen, weil ob sie jetzt 2-0 verlieren oder 4-0, das hört an, ist aber fast kein Unterschied. So, aber sie haben dafür die Chance gesehen, wieder ranzukommen und sie sind rangekommen. Also ich habe hier schon notiert, Kleindienst, 49. Minute, hat schon die erste Riesenchance, weil die Kindje dann den Ball spielt und Kleindienst mit Volley, ja, da kann es schon 2-1 stehen. Da kommt dieses Freistoßtor, was kommen wir auch noch gleich zu sprechen, was dann zurückgenommen wird. Also es gab ja schon Momente vorher, bevor das 2-1 fällt, wo es hätte schon fallen können, weil es halt so offen gestaltet wird. Und das ist halt, also aus Dortmund-Sicht ist das der Wahnsinn, weil es mit der Qualität wirklich eine, boah, also als, da wird mir als Fan wirklich einiges durch den Kopf gehen, wie das passieren kann. Ja, du hast Mentalität angesprochen, aber ich finde, man spricht immer dann über Mentalität, wenn es drauf ankommt. Und ich finde, Dortmund darf sich drauf ankommen lassen, dass gegen Heidenheim die Mentalität dafür sorgen muss, dass die individuelle Qualität gewinnt. weil sie einfach strukturell einen Vorteil haben müssen, weil sie halt diese individuelle Qualität haben, weil sie wissen, wir haben den Ball wahrscheinlich erstmal zu 60% in der ersten Halbzeit auf jeden Fall.
Es würde ja genügen, diesen individuellen Unterschied auszuspielen. Ja. So im technischen Bereich.
Genau. Aber sie nutzen es auch nicht. Also wenn ich Brandt auf dem Flügel sehe, immer ständig, das meine ich halt mit strukturellen Vorteile schaffen, wenn Brandt da auf dem Flügel spielt ständig, in zweiten Halbzeit hat er im Laufe der Partie auf dem Flügel dann wieder gespielt, dann nimmst du einem Brandt wieder seine Momente. Klar ist er intelligent genug, sich trotzdem dann auch mal einen Ball zu bekommen. Klar, ein super intelligenter Spieler, wahrscheinlich der beste Spieler, den Dortmund hat. Aber du nimmst ihm halt dann wieder die Stärken. Und das sind halt so Dinge, da blicke ich von außen auch nicht durch. Darum meine ich ja, sind die Probleme eigentlich augenscheinlich und sehr einfach zu erkennen von außen. Ja, was von innen gesehen wird, weiß ich nicht.
Das ist dann auch wieder, wie gesagt, so kurios, weil wir reden ja, klar, Dortmund hat auch Chancen in der zweiten Halbzeit, aber zur Pause steht es halt nach Expected Goals 1,5 zu 0, also wirklich nichts von Heidenheim. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann eben 2:1 für Heidenheim nach Expected Goals, weil die halt da eben mit klarkommen. Muss man ihnen natürlich auch ein Lob aussprechen, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gemacht, da eben in dieses Gibbeln reinzugehen und eben dann nicht aufzugeben und dann eben immer wieder das Anlaufen zu wählen und auch dieses riskante Anlaufen zu wählen, das hat schon beeindruckt. Ich finde auch gerade Beste und Dingchi auf den Flügeln haben beeindruckt.
Wahnsinn,
die, nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball sehr, sehr viel kreiert haben, auch immer wieder über Verlagerungen Dortmunds Abwehr komplett ausgehebelt haben. Dingchi hat sich ja dann auch selber belohnt mit seinem Tor. Also da muss man auch nochmal ein Lob an diese beiden Spieler aussprechen.
Ja, gerade die rechte Seite. Also Dikinji habe ich auch hier, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, später auch bei den Awards, war ein Kandidat, ist ein super Fußballer. Und gerade die Kombination mit Traoré als Rechtsverteidiger, das hat sich so gut ergänzt, dieser vertikal laufende Traoré mit Geschwindigkeit. Der Dikinji, der auch Tempo hat, aber trotzdem gerne auch in die Halbräume zieht, der einen super linken, super rechten Fuß hat, der ein Auge hat. Also Dikinji ist ein Spieler, den sollte man auf der Liste haben.
Bei Traoré auch nochmal dazu gesagt, der ist auch sehr, sehr gut. Ich habe den ja über VfL Osnabrück in der dritten Liga ein bisschen verfolgt. Richtig klassischer Rechtsverteidiger mit ordentlich Offensivdrang, auch kreativ. Hatte mich dann tatsächlich gewundert, dass er zu Heidenheim gewechselt ist in die erste Liga, weil er da jetzt auch nicht eigentlich Stammspieler umgeschritten ist. Aber die Chance scheint er nutzen zu wollen. Da kann man auch wieder mal so ein bisschen, manchmal finde ich, so Scouting. Ja, ist mittlerweile sehr kreativ und Bundesliga scoutet über auf der Welt und dann kommen da sehr gute Lösungen raus, aber meistens ist es dann doch der französische Spieler, den sie dann entdeckt haben. Da hätte ich mir manchmal, würde ich mir wünschen, dass man gerade so Teams aus der unteren Tabellenhälfte auch mal in die dritte Liga guckt, in die zweite Liga, da gibt es ja auch häufig Spieler. Und das hat sich jetzt im Falle von Traoré als richtig erwiesen, also auch ein gutes Spiel gemacht. Bevor wir aber jetzt dieses Spiel noch zumachen, müssen wir noch auf eine Sache eingehen, und zwar dieses komplette Kuriositäten-Kabinett-Schiedsrichter-Team. Also, ich finde, es fing schon sehr früh in der ersten Halbzeit an, als Tobias Reichel abpfiff, weil Schlotterbeck seinen Schuh verloren hat. Also wohlgemerkt nicht wegen eines Fouls, er hat einfach seinen Schuh verloren und dann hat Reichel abgepfiffen. Ich weiß nicht, ob man das muss, ob man das soll, habe ich aber auch noch selten erlebt, weil es war ja kein Foul, er hat ihn einfach verloren. Dann gab es halt diesen VAR-Elfmeter für Dortmund nach dem Handspiel von Siersleben, der auch korrekt war. Dann gab es aber diese Torrücknahme Heidenheims nach Handspiel Pieringer, wo er dann auch Pieringer als letzter den Ball berührt, auch mit dem Oberarm. Alles korrekt. Ist halt so die Regel, wenn du mit dem Arm erzielst, es war unterhalb der T-Shirt-Linie, okay, aber das muss doch keine 5 Jahre dauern. Und da musst du nicht erst irgendwie 5 Abseitsentscheidungen checken, um dann am Ende zu merken, oh, da am Ende ist einer in der Hand dran. Ich finde immer, an den VAR habe ich immer den Anspruch als Zuschauer, dass er das schneller erkennen sollte oder mindestens genauso schnell erkennen sollte wie die Kommentatoren. Und da sind wir dann bei der wirklich Chaos-Szene des Spieltags. Langer Ball, nichts ist los, Haller kann den Ball annehmen, von hinten kommt, wer kam da von hinten? Ich weiß es gar nicht mehr, wer dann von hinten angeschossen kam.
Beste
war es, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, der kommt auf jeden Fall angeschossen. Haller VD entschied sich dann schaltet auf Meter. VAR schaltet sich zu, sagt, hey, das war Abseits, Beste stand im Abseits. Dann, okay, zurückgenommen, Tor zurückgenommen, Elfmeter zurückgenommen, Borussia Dortmund wechselt. Haller, der Foulgebende, der den Elfmeter verursacht hat, wird ausgewechselt, Füllkrug kommt rein. Während der Auswechslung meldet sich aber der VAR nochmal und sagt, hey, Moment mal, okay, es war abseits, aber war es wirklich abseits? Weil es war, Haller hatte eigentlich genug Zeit am Ball. Es war eigentlich eine neue Spielsituation dadurch. Er hätte den Ball klären können, er hätte den Ball zur Seite spielen können, er hätte ihn einfach besser annehmen können. Es war eigentlich, hat Beste da nicht wirklich von seiner Position im Abseits profitiert in dieser Situation. Und dann wird eben diese Entscheidung, die zurückgenommen wurde, wieder zurückgenommen. Es gibt Elfmeter und das ist dann die, glaube ich, große Fehlentscheidung des Spiels, die gelbe Karte für Haller, der aber dann eigentlich hätte rot sehen müssen, es aber, glaube ich, wirklich nicht getan hat, weil er schon ausgewechselt war. Und weil das dann, glaube ich, im Stadion, da hätten sie die Sitze rausgerissen und nach dem Schiedsrichterteam geworfen, wenn dann plötzlich Haller rot gesehen hätte und Füllkrug wieder hätte rausgehen müssen.
Ja, also unfassbar kurios. Ich saß vorm Fernseher und ich wusste auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Muss aber auch zugestehen, ich bin in der Regelkunde wirklich ausgestiegen.
okay.
Ich bin wirklich ausgestiegen, ja, weil mich das Ganze auch nervt. Also mich beschäftigt, also ich habe mich auch nur, ich bin ehrlich nur zwangsläufig mit dieser Situation beschäftigt, weil ich wusste, ich bin heute hier. War es nicht sogar rot? Also kann man nicht sogar über rot diskutieren?
Es muss rot sein, weil er ihn wirklich Beste, wenn es Beste war, ich weiß es nicht, dann wäre er frei aufs Tor zugelaufen. Haller hat da keinen Ballbezug, er hat ihn einfach runtergerissen. Das ist rot. Und das hat auch Alex Feuerherd von Colinas Erben, nachher der jetzt DFEW-Schiedsrichtersprecher ist, hat das ganz klar gesagt, das ist eigentlich nach der Regelauslegung rot. Und das halt das Ganze am Ende, okay, kannst du auch mit Gelb leben, aber das 6 Minuten dauert. Das hat 6 Minuten gedauert. Und es war nach 2 Minuten war den Kommentatoren klar, was da eigentlich Sache ist. Und dann war es mir auch nach 3 Minuten klar. Und dann bin ich mir so, wie kann das denn 6 Minuten dauern? Aber ist gut. Du hast recht, wir wollen uns damit gar nicht lange aufhalten, aber Tobias Reichel hat, finde ich, keinen guten Eindruck gemacht und gab auch so Kleinkram. Entschuldigung. Gab auch so Kleinkram, wo Pieringer zum Beispiel gelb sieht, nur weil er sich den Ball schnappen will nach dem Treffer zum 1:2. Es gab dann noch einen Can-Foul sehr spät, das leider in der Zeitlupe nicht richtig aufgelöst wurde. Das hätte dann Can auch gelb-rot gegeben. Also da waren so viel Kleinkram. Machen wir einen Deckel drauf. Wir haben jetzt auch wirklich lange über das Spiel geredet. Dortmund muss jetzt punkten, hat aber eine schwere Woche nach der Länderspielpause vor sich. Auswärts in Freiburg, wobei die Freiburger Dortmund traditionell liegen. PSG auswärts in der Champions League, schon mal ein Hammer zum Start der Gruppenphase. Ist ja überhaupt eine sehr, sehr schwere Gruppe, in die Dortmund gelost wurde. Und zum Schluss der VfL Wolfsburg zu Hause. Heidenheim hat jetzt auch gegen Werder ein wichtiges Heimspiel. Da wollen sie den ersten Dreier einfahren. Den ersten Punkt in der Bundesliga haben sie ja jetzt bereits. Es folgt ein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen und dann zu Hause gegen Union Berlin. Also schwere Wochen warten auf Heidenheim. Wir haben ein weiteres 2:2 im Angebot. Ein weiteres Spiel, bei dem viel los war, fand ich, das viel geboten hat, wo man vielleicht vor dem Spieltag gedacht hat, das wird vielleicht nicht so das spektakulärste Spiel. War es jetzt auch nicht, weil viele andere spektakulär waren. Aber es war jetzt auch kein Rohrkrepierer. Augsburg gegen Bochum. Ja, der Spielfilm des Spiels ist relativ schnell erzählt. Augsburg geht später in der ersten Halbzeit in Führung. 10 Minuten später schafft es aber noch, quasi mit dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit der VfL Bochum den Ausgleich hinzubekommen. Asano trifft da und nach der Pause dasselbe Spiel. Ein Tor durch Augsburg. Demirovic konnte da einen Schuss von Bellio an den Pfosten abstauben und Bochum antwortet aber binnen 2 Minuten. Asano trifft erneut. Es war ein hochinteressantes Spiel und ich finde, eine Statistik springt da richtig ins Auge. Ballbesitz Augsburg 37%, Bochum 62%. Ich weiß nicht, wie weit du das Spiel verfolgen konntest, aber hat dich das auch so gewundert, dass Augsburg da so wenig Ballbesitz hatte und dass Bochum da so stark das Spiel machen durfte?
Ja, sehr. Also ich habe das Spiel lediglich in den Highlights gesehen. Das waren die 2 Spiele, Wolfsburg und jetzt hier Augsburg, die ich in den Highlights gesehen habe. Aber es hat mich sehr gewundert aus dem Grunde, dass Augsburg, ich habe sie ja gegen uns im ersten Spieltag gesehen, in einem Heimspiel von denen, wo sie, glaube ich, auch an die 60%-Marke Ballbesitz kommen. Und wir haben eben über Brighton gesprochen und Ansätze, wo Mannschaften versuchen, Brighton zu kopieren. Dazu gehört in wirklich in Abstrichen. Augsburg auch. Gerade, es wird oft über Engels auf der Rechtsverteidigerposition gemeckert, was ich nicht ganz so verstehe, weil im Ballbesitz ist Engels eigentlich nie ein Rechtsverteidiger gewesen, weil sie, da sind wir wieder Thema Pascal Groß bei Brighton und Engels auf der Rechtsverteidigerposition, der immer wieder einrückt, dann kippt Vargas auf die Flügel, damit sie besetzt sind. Die Innenverteidiger nutzen wirklich diesen Pressing-Auslöser sehr stark, wo sie den Fuß auf den Ball treten und wirklich konsequent warten, bis einer mal was macht, damit sie dann überspielen. Hab sie in vielen Vorbereitungsspielen auch gegen Neapel gesehen, wo sie es wirklich gut machen im Ballbesitz. Also vor allem für Augsburg-Verhältnisse sehr gut, wo ich dachte, ja, die haben einen Sprung gemacht und auch gegen uns auf den Ball hatten. Ja, und dann sehe ich die Statistik, die hat mich dann sehr, sehr gewundert. Ja, und bin mir auch noch nicht so ganz klar, wie das zustande gekommen ist, wenn ich ehrlich sein darf.
Ja, also das ist lustig, weil das, was du gerade beschrieben hast von Augsburg, das war in den ersten beiden Spielen zu erkennen, gegen Bochum gar nicht. Also Engels wirklich war sehr statisch als Rechtsverteidiger. Okay. Es war ein sehr statisches 4-4-2. Es waren wieder sehr viele auch lange Bälle dabei. Also sie haben direkt den ersten Ball lang gespielt, auch weil Bochum mit einem hohen Pressing, mit einem hohen 3-4-1-2-Pressing oder teilweise 4-4-2-Pressing da sehr, sehr gut gegengehalten hat. Und dann war es halt Bochum, die selber das eben nicht gemacht haben, nicht so häufig den langen Ball gewählt haben, also zumindest nicht direkt den langen Ball gewählt haben, sondern eher noch ein bisschen zirkuliert haben. Und die haben dann plötzlich 63% Ballbesitz gehabt, was dann auch ein bisschen mit dieser Rolle von Mazowicz zu tun hatte, der eine sehr kuriose Rolle gespielt hat. Bochum hat mit Fünferkette verteidigt, Mazowicz war da ein Teil dieser Fünferkette, ist aber bei Ballbesitz vorgeschoben. Ist jetzt auch nicht die neueste taktische Erfindung, hat man auch schon häufig gesehen. Union Berlin hat das sehr häufig gemacht, mit Knoche zum Beispiel. Aber Mazowicz ist nicht etwa auf die Sechserposition geschoben, der ist immer weiter nach vorne geschoben. Also teilweise war es so, dass er der höchste Mittelfeldspieler war. Also dass dann Stöger lässt sich ja gerne fallen, aus der Tiefe aufbaut und dann Mazowicz eben da sehr weit nach vorne geschoben hat und dann auch sehr viele zweite Bälle gewonnen hat. Weil das muss man auch wieder sagen, wenn sie es dann ausgespielt haben, haben sie dann doch versucht, häufig Asano zu bedienen, haben dann häufig den Ball so halb außen gespielt und Asano hat ihn dann sich ersprintet. Das war dann so die Spielidee von Bochum, die auch, finde ich, deutlich besser geklappt hat als die Spielidee von Augsburg, die aber auch ihre Chancen hatten. Also Bochum hat dann manchmal im Pressing überdreht und dann kam der lange Ball und dann standen sie hinten relativ blank. Da haben wir einige Chancen, da hast du, glaube ich, auch, du nickst schon mit dem Kopf. Ja. Auch in den Highlights, glaube ich, sogar gesehen, diese Chancen durch Tietz zum Beispiel, der da einen Wahnsinnsschuss Volley an die Latte setzt. Das war dann so die Kehrtseite. Das ist dann, glaube ich, auch der Eindruck, den du dann in den Highlights gewonnen hast, so ein Stück weit.
Genau, also ich habe Bochum, also Bochum macht es ganz interessant, du hast mal so wird ja schon erklärt, das hat er auch schon gegen Dortmund ein bisschen, nicht so extrem, wie du es jetzt erzählt hast, aber auch schon teils übernommen ist, ob die 6 vorgerückt ist. Letsch hat damit argumentiert, dass er mehr Präsenz beim zweiten Ball haben wollte, was Sinn macht. Bochum ist auf jeden Fall eine interessante Mannschaft, aber sie haben also auch da wieder, das hat man schon bei Hoffenheim das Thema, das Kettenverhalten ist unfassbar wild. Es ist wirklich sehr wild. Beim Zeitpunkt des Führungstreffers von Augsburg, wo Augsburg eröffnet, steht Bochum in Unterzahl 3-4 in letzter Linie. Also das ist ja absolut, das darf ja nie passieren. Und sie stehen 3-4 in Unterzahl und Tietz gewinnt dann den zweiten Ball. Natürlich ist das ein bisschen glücklich, aber du stehst halt mit einem Mann mehr da. So, und dann kann das halt passieren. Das sieht man vielleicht in den Highlights nicht, aber Vargas rechts ist auch noch da. Und dann läufst du halt 3-2 auf die Kette auf und dann spielst du es aus. Das ist unfassbar. Auch beim 2-2, das ist dasselbe ja in Grün. Auch da wieder Unterzahl und keiner weiß, wo der so, der eine rückt raus, der andere steht aber noch 10 Meter dahinter und der Rechtshalbverteidiger steht so zwischen denen. Also Bochum hat ein riesiges Problem im Kettenverhalten, was sie dringend verbessern müssen, damit sie irgendwie mal irgendwann anfangen, auch mal dreifach zu punkten.
Ja, also 2 Gegentore wieder, 1,88 Expected Goals auch zugelassen, also da halt wirklich auch im Soll Augsburg, was die Chancenverwertung angeht, weil eben Bochum das zugelassen hat. Ist dann aber, in dem Sinne muss ich dir widersprechen, weil das dann natürlich die Highlights da manchmal einen falschen Eindruck geben, weil du natürlich immer nur die Szenen siehst, wo es schlecht lief. Also du siehst ja dann die Szenen eben, wo es schlecht lief und du siehst halt nicht die vielen guten Pressing-Abläufe, wo sie halt wirklich früh gestört haben und Augsburg dann den langen Ball ins Nichts gejagt hat und dann Bochum irgendwie wieder den Ball hatte. Es kam ja auch nicht von ungefähr, dass Bochum eben 60% Ballbesitz hatte, mit einer Passquote von 72%. Also sie haben ja selbst jetzt auch nicht 1000 Pässe hinten gespielt und Augsburg hin und her gespielt, sondern es war einfach, sie haben deutlich besser gepresst und deutlich schneller den langen Ball provoziert, als dies Augsburg getan hat. Und sie hätten dann, finde ich, auch in der zweiten Halbzeit durchaus in Führung gehen können und durchaus den Sieg sich holen können, waren dann auch nach dem 2:2 das bessere Team, aber haben es dann nicht geschafft. Und ich möchte jetzt, wir haben jetzt das Spiel ja sehr analytisch wieder betrachtet, ich möchte noch einmal kurz so ein bisschen auf Augsburg eingehen, auch auf den Saisonstart, weil da gab es jetzt unterschiedliche Lesarten auch. Die Augsburger Spieler haben sich doch recht zufrieden gezeigt jetzt, haben gesagt, ey, wir sind im Soll, ey, wir haben doch jetzt besseren Fußball gespielt in den ersten beiden Spielen. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt irgendjemand kritisch sieht, dass sie nur mit 2 Punkten dastehen aus 3 Spielen, unentschieden, zu Hause geholt gegen Gladbach und jetzt gegen Bochum. Andererseits auch eben jetzt, das sind jetzt 9 Gegentreffer, die sie kassiert haben. Also auch da kann man durchaus defensive Defizite, auch da haben wir über das Kettenverhalten ansprechen. Und die Frage, ja, was sind die Erwartungen, die man an den Augsburg da hegen muss, spielerisch? Was sind die Erwartungen, wie es dann weitergeht? Wie siehst du den Saisonstart von Augsburg? Wie bewertest du halt auch dieses so bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, das Spieler und Trainer jetzt versuchen nach diesen 3 Spielen?
Ja, ich finde es ein bisschen gefährlich. Also rein vom Gefühl her finde ich es ein bisschen gefährlich, weil ich habe Augsburg, wie gesagt, gegen uns gesehen. Ich habe sie gegen München live gesehen. Gegen München haben sie sich ja selber sehr hoch gelobt dafür, dass sie die ersten 30 Minuten den Ball hatten. Ja, aber Bayern hat es aber auch zugelassen, bewusst. Also es war jetzt nicht negativ ausgelegt auf Bayern, sondern sie haben ja extra, das hat ja auch Thomas Tuchel dann am Spiel gesagt, wir sind bewusst den Torwart nicht angelaufen. Weil wir wissen, wenn wir den Torwart anlaufen, dann schlagen sie den Ball lang und dann haben sie halt ihre 3 Stürmer da vorne und dann gehen sie halt auf den 2. Ball und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass sie auch den Ball dann gewinnen und schnell hinter unsere Kette spielen. Also es war ja bewusst so, dass Augsburg dann mal einen Ball für 1 Minute hatte hin und her und darauf haben sie sich auch sehr ausgeruht nach dem Spiel, was ich auch verstehen kann, irgendwo, weil es auch natürlich auch besonders ist, in München mal den Ball zu haben als FCA, das hört jetzt komisch an, ist aber so. Gegen Gladbach, gegen uns, hatten sie auch oft den Ball, ja, aber wir haben es auch da gewollt, wir haben im 4-4-2 im Mittelfeldpressing gestanden, also das heißt, wir haben sie auch zwischen ihren Innenverteidigern viel spielen lassen und rein an den spielerischen Qualitäten aus dem Spiel heraus hat Augsburg jetzt auch nicht viel gemacht. Also dafür, dass sie sich jetzt so loben für ihr Ballbesitzspiel, ist das noch sehr, sehr dünn und am Ende kommen sie dann doch, so wie du es ja auch sagst, gegen Bochum dann doch über den langen Ball und über den 2. Das ist dann halt am Ende immer noch die Kern-DNA, die auch nicht rauszubekommen ist. Wenn, trotzdem finde ich das loben zu erwähnen, dass sie es versuchen, spielerische Elemente einzufügen. Wir hatten eben das Thema bei Dortmund und in Wolfsburg, dass wir dieses deutsche Phänomen, dass wir mit Ball ja nicht so richtig wissen, was wir machen wollen, grob und übertrieben formuliert, dass sie es versuchen, dagegen zu wirken, auch mal ein paar Ideen zu entwickeln. Aber ich finde es ein bisschen, ja, es wirkt so ein bisschen blauäugig, noch nicht ganz standhaft. Aber ich gebe Augsburg die Chance für mich, dass sie sich da noch entwickeln.
Ja, sie haben aber jetzt schon wieder ein Spiel gehabt, wo es halt eben wieder kaum war.
Das genau,
ist auch die Wahl, genau. Die gehört auch dazu. Eben, ja. Mal gucken, wie die Ansätze jetzt aussehen in den kommenden Wochen. Auswärts in Leipzig denke ich nicht, dass sie allzu viel Ballbesitz haben werden. Zu Hause gegen Mainz mal schauen, wie sie dann spielen werden. Und auswärts in Freiburg, das sind die nächsten 3 Spiele für Augsburg. Bochum hat jetzt kein leichtes Programm, zu Hause gegen Frankfurt, dann auswärts bei den Bayern und zu Hause gegen Gladbach. Wir sind schon bei der finalen Partie des 3. Spieltags angelangt. Frankfurt gegen Köln, 1:1. Fast sogar noch das unspektakulärste Spiel an diesem Spieltag. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht ganz verfolgen können. Das war eins von den Spielen, bei denen ich jetzt ausgesetzt habe ein bisschen. Das heißt, dein Redeanteil wird ein bisschen größer, Dennis. Ich fange auch mal mit einer allgemeinen Frage an. Wir haben in den vergangenen Tagen in Frankfurt viel erlebt. Der Abgang von Kolumuani, der erst angesagt war, dann wieder abgesagt war, dann wieder angesagt war, der hat hohe Wellen geschlagen. Haben sich die Frankfurter Fans auch jetzt sehr stark dazu geäußert, haben eben sehr viele Plakate hochgehalten. Kolumuani war da eins von. Wie fandest du, hat Frankfurt in diesem ersten Spiel nach Muani den Abgang verarbeiten können?
Gut, weil Kolumuani unter Topmöller nicht einen schwierigen Stand hat, aber sich im Spiel selber sich ein bisschen, ja, es hat sich ein bisschen fremd angefühlt mit Kolumuani, weil im Top-Männer-System auch ja, nicht viel, schon eine gewisse Positionstreue wieder da ist und Kolomoani eigentlich immer derjenige ist, der ja immer dieser Überzahlspieler in Ballnähe ist, also der sich immer dahin bewegt, um Überzahl zu schaffen, wo der Ball ist, läuft dann gerne in die Tiefe, erzeugt gerne auch mal eine 1-gegen-1-Situation, der einfach immer viel Wirbel macht und jetzt auch weniger die Qualitäten mit dem Rücken zum Gegner hat. Das fehlt so ein bisschen der Eintracht im aktuellen System, weil ein Gangkap ist es, der kann das, aber der kommt halt gerade aktuell meist von der Bank. Darum finde ich, ist der Impact von Kolomoani natürlich mit der hat den Großen, weil er am Ende immer noch die Tore macht, selbst gegen Darmstadt und jetzt auch gegen, wo hat er sein zweites Tor gemacht? Mainz, kann das? Hat er sein zweites Tor gemacht? Ich habe irgendwie in Kolomoani ein zweites Tor gemacht.
Nicht im Kopf.
Oder hat er das in der Euroleague gemacht, also in der Conference League, kann auch sein. Auf jeden Fall hat er zwei Tore wieder gemacht und das, obwohl er nicht so im Spiel drin ist wie im letzten Jahr, weil das System, wie gesagt, ein anderes ist, die Idee eine andere ist. Darum fand ich, hat Wolfsburg gut gemacht, Frankfurt gut gemacht, auch weil sie mit Marmoush auch wieder einen haben, der ausstellend ist, der auch die Tiefe gibt, es auch schafft, für Wirbel zu sorgen, wo der Gegner auch mal eine Übergabe hat und nicht ganz sauber ist, dann von daher, ja, war gut, weil, wie gesagt, Kolomoani noch nicht den Impact hatte bisher.
Trotzdem in der ersten Halbzeit, ich habe das Gefühl, beide Mannschaften haben sich sehr stark bemüht. Das ist immer die größte Beleidigung, die man eigentlich machen kann. Sie haben sehr stark sich bemüht, Tempo ins eigene Spiel reinzubekommen. Köln mit einem sehr hohen Anlaufen, wie man es von ihm kennt. Frankfurt hat dann versucht, ein bisschen Dynamik aufzunehmen mit Flügel-Zentrum-Kombination. Aber so richtig gezündet hat dann in der ersten Halbzeit nicht so richtig.
Nein, das lag aber an Frankfurt. Also Frankfurt hat unter Topmüller, ist ein großes Thema, glaube ich, weil Frankfurt gerade auch so ein bisschen das, was wir letztes Jahr hatten mit Farke, eine kulturelle Debatte schon fast entsteht über das Spiel von Frankfurt. Es ist ja, also wir hatten in Frankfurt Kovac, Hütter, Glasner, ein sehr auf Gegenpressing basiertes Spiel und auch oft unter Hütter vor allem sehr wildes Spiel, auch unter Glasner teilweise auch wild. Und jetzt hast du halt mit Topmöller einen, der wirklich sehr viel auf Struktur, auf Kontrolle hinaus ist. Und er hat es wirklich geschafft, eine unfassbare Stabilität gegen den Ball zu bringen. Das hat natürlich auch was mit dem Positionsspiel zu tun, dass sie sehr schnell ins Gegenpressing kommen und unfassbar schnell mit viel Personal hinter dem Ball da sind. Also Köln hatte einen XG-Wert von 0,9. So, da war ein Elfmeter drin. Der ist mit 0,77, glaube ich, wiegt der mit 0,77 rein. Also das heißt, sie haben nichts zugelassen quasi und hatten durch diese Kontrolle natürlich auch viel Ballbesitz. Und dann wirkt das halt oft für den Fan im Stadion, der über die Emotionen, über die Gefühle kommt, wie so ein Spiel auf ihn wirkt, auf dieses Argument Schlafwagen, Fußball und es ist sehr dünn und da wird kein Ball nach vorne gespielt. Das ist natürlich ein krasser Kontrast von Glasner, Hütter auf Topmöller jetzt, aber es ist viel kontrollierter und defensiv viel, viel stabiler. Und das merkt man halt.
Ja, man hat ja auch jetzt, finde ich, in diesem Spiel einzelne Elemente gehabt, die wieder etwas mehr, ich will nicht sagen, es war nicht chaotisch oder es war auch nicht in irgendeiner Form sehr dynamisch, aber es gab so dynamischere Elemente. Also dieses komplette, wie es in den ersten beiden Spielen war, fand ich, wo ja wirklich alle Spieler positionstreu waren und dann gar nichts war, wo ich eigentlich schon eine Free-Skiri-Kampagne starten wollte, der als Sechser ja wirklich überhaupt nicht mehr sich nach vorne bewegen durfte oder es nicht mehr getan hat. Der hat heute wieder ein paar Läufe nach vorne gezeigt und auch Mbembe hat da viel versucht, er hat wenig gefunktioniert, aber er hat da viel versucht, eben anzuschieben. Die Außenverteidiger haben da auch manchmal Zentrumläufe gemacht. Also man hat schon das Gefühl, es löst sich ein bisschen von diesen Fesseln. Das war ja auch dann, glaube ich, so ein Schlüssel, weswegen man trotz diesem Rückstand nach Elfmeter, der ja auch nicht irgendwie besonders toll herausgespielt hat, es war einfach ein blödes Foul von Max gegen Martell, den Elfmeter, der keins reingemacht hat. Aber dieses Dynamischere, dieses doch auch etwas wildere, das war, fand ich, auch ein Schlüssel, warum sie in der zweiten Halbzeit die Kölner immer mehr einschnüren konnten und dann auch kurz vor Schluss zu Recht diesen Ausgleichstreffer erzielt haben.
Ja, klar, das lässt sich, also ne, sie sind aus der Halbzeit gekommen, waren 0-1 hinten, klar, dass dann vielleicht ein bisschen mehr kommt. Das liegt auch natürlich auch oft, dieses dann doch ab und zu wilde, wie du es beschreibst, liegt natürlich auch an den Spielertypen. Also Mbembe ist da, Skiri ist da, das ist natürlich Spieler, die auch sehr weiträumig sind und vielleicht auch technisch immer, also gerade im Wimbe nicht immer der sauberste, dann passieren auch mal Dinge und Frankfurt stand ja auch in der zweiten Halbzeit sehr hoch, weil sie, wie gesagt, sehr viel Druck gemacht haben. Köln stand dann sehr weit tief hinten drin. Das ist dann halt ein Lauf der die Dynamik des Spiels, die dann entstanden ist. Aber wie gesagt, also ich bin bei aller Kritik, die bei Frankfurt zutrifft mit dem Offensivspiel, weil sie natürlich auch wirklich noch nicht gewohnt sind, den Ball zu haben. Sie sind oft darauf hinaus, schnell den Ball, nicht lang unbedingt, aber unter Glasner hatten sie auch Aufbaustrukturen, aber es ging natürlich auch darum, irgendwann zu sagen, schnell zu überbrücken, schnell vertikal und wenn der Ball nicht ankommt, direkt ins Gegenpressing und dann den Konter. Davon sind sie ja komplett weg und das dauert halt, ne? Wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie lange von Kovac bis jetzt, bis Glasner, wie viele Jahre da vergangen sind, aber genug, um einfach eine DNA im Verein zu entwickeln und da ist mit Toppmöller gerade ein kompletter Wandel und der dauert halt, das ist klar. Ich bin gespannt, ob das so von den Fans honoriert wird, darüber entscheiden die Ergebnisse, aber ich finde das sehr, sehr spannend, was da in Frankfurt passiert.
Ich will dieses Segment noch gar nicht abmoderieren. Ich will gleich noch eine Frage zum 1. FC Köln stellen, aber weil es gerade passt. Auswärts gegen Bochum jetzt als nächstes, dann zu Hause in der Conference League gegen Aberdeen und dann zu Hause gegen Freiburg. Also das sind auch drei Spiele, wo dann nochmal so ein bisschen gekitzelt wird. Was ist denn, was kann dieses neue System, was kann die neue Strategie von Frankfurt? Bei Köln, das ist eine Mannschaft, die mir ganz schwer fällt. Haben jetzt den ersten Punkt in dieser Saison geholt, also müssen sie aber dann trotzdem ärgern, wenn du 87 Minuten lang führst, haben jetzt zum zweiten Mal Punkte verschenkt, eben in den Schlussminuten, also wirklich kurz vor Schluss dann noch den Gegentreffer kassiert. Kann natürlich noch Zufall sein, zu einem frühen Zeitpunkt der Saison ist jetzt auch nicht so das Spiel gewesen. Also klar, du kannst jetzt gleich wieder mit dem Ballbesitz-Argument machen, wenn du nur 35% Ballbesitz hast, dann musst du viel laufen. Ja, ja. Aber das fand ich jetzt in diesem Spiel nicht so relevant, ehrlich gesagt. Also auch, aber nicht so deutlich wie zum Beispiel bei Darmstadt oder bei wem hatten wir es noch? Bei Union. Ja. Aber offensiv geht da sehr, sehr wenig. Also du hast ja auch schon gesagt, wenn du den Elfmeter rausrechnest, ist das 0,2, 0,1, also wirklich ein Mühe an Expected Goals, die sich erarbeitet haben. Jetzt dieses Mal ohne Selke vorne, also nicht mal mehr irgendwie ein Stürmer. Tigges komplett abgemeldet, kriegt keine Bälle. Also sie kommen ja wirklich nicht ins Offensivspiel rein.
Ja, das ist in Köln, also ich hatte in der Vorbereitung, also in der Vorbereitungsphase der Saison, habe ich ein paar Köln-Spiele sogar gesehen, oder musste sie sehen als Gladbach, um sie mal so zu formulieren, und hatte da ein bisschen Hoffnung, dass spielerisch ein bisschen was neu entwickelt wird, weil es in der Vorbereitung wirklich darauf ausgelegt wurde, um ein paar Dinge mit Ball zu machen. Sonst war ja Baumgart immer oft dafür bekannt, intensiv gegen den Ball hoch anlaufen und wenn sie den Ball haben, schnell auf die Flügel, alle Mann in die Box und rund um die Box und so lange einschnüren, bis irgendwann irgendeiner seinen Fuß oder den Kopf hinhält. Und selbst wenn es der Gegner ist, jetzt runtergebrochen natürlich. Das fehlt mir aktuell. Man muss aber auch fairerweise sagen, zwei Auswärtsspiele in Dortmund, in Frankfurt. In Dortmund haben sie wirklich sehr gut verteidigt, aber trotzdem halt nie selten den Ball gehabt, was auch ja nicht so schlimm war, weil Dortmund ja nichts draus gemacht hat, mehr oder weniger. Und in Frankfurt, sage ich, es ist wirklich nicht hoch genug zu bewerten eigentlich in Frankfurt, wie defensiv stabil sie aktuell sind. Das ist in Frankfurt lange, lange nicht so gewesen. Und dann bekommst du halt auch durch diese, also was meine ich mit defensiv stabil? Sie sind sehr klar in ihrem Ballbesitz, Frankfurt. Und dann hast du halt nicht oft den Ball. Sie sind 127 Kilometer trotzdem gelaufen. Aber ich hatte auch wie du nicht den Eindruck, dass, genau, ich hatte da trotzdem aber nicht den Eindruck, dass sie müde geworden sind, sondern dass sie einfach mit Ball, nicht die Idee, hört sich mal böse an. Natürlich haben sie eine Idee, aber du erkennst nicht direkt immer, was der Plan ist. Also mal spielen sie eine Doppel-Sechs, dann ist es mal ein 4-3-3 heute sogar teils gewesen. Dann war es Ljubicic, der von der 10 runter auf die 6 ist immer mal wieder und Martels dann ausgewichen. Also es gab aber nicht die eine Idee, wo die gesagt haben, okay, so wollen sie die Linien überspielen und es hat nicht geklappt, sondern es ist einfach nie passiert. Irgendwann hat Schwebe den Ball halt lang geschlagen. Und Frankfurt ist jetzt auch nicht unheimlich intensiv draufgegangen. Sie standen im 5-3-2, meistens Mittelfeldpressing ein bisschen höher, sind sie schon gestanden, aber sind jetzt auch nicht durchgelaufen oder so. Ja, und das war dann schon ein bisschen ideenlos oder wirkte ideenlos. Die Entwicklung in Köln ist spannend, aber sie werden am Ende, so wie es für Baumgart typisch ist, ihre Heimspiele so auslegen, dass sie irgendwann dann auch die Punkte holen. Da bin ich mir sicher.
Heimspiele ist ein gutes Stichwort, eine gute Überleitung. Es folgt ein Heimspiel nach der Länderspielpause gegen Hoffenheim, dann ein Auswärtsspiel gegen Werder Bremen und dann ein Heimspiel gegen Stuttgart. Also da wird sich dann auch wieder, ich sage ja echt, das ist meine Lieblingsformulierung, es wird sich zeigen nach dieser Länderspielpause, aber es ist ja auch wahr, eher nach unten gucken Köln, vielleicht unten so ein bisschen Abstand gewinnen, das wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Ein Thema muss man noch kurz erwähnen, ein nicht so schönes Thema. Der Gästeblock war zu Beginn des Spiels in Frankfurt überhaupt nicht gefüllt, also da war keiner drin, weil es eben einen Polizeieinsatz gab, Und da gibt es auch Bilder im Internet, wo man deutlich sieht, wie Pfefferspray eben in die Menge geschossen wird. Ich weiß jetzt die Hintergründe nicht, deswegen kann ich da jetzt auch nicht zu Stellung beziehen. Aber Pfefferspray in eine Menge zu sprühen, das ist ja schon eine Eskalation gewissermaßen. Da triffst du nicht nur die Leute, die du treffen willst, das ist ja ganz klar. Dementsprechend, da könnt ihr die kommenden Tage mal auf die Nachrichten achten, die Hintergründe, was da noch kommt. Das wird natürlich sicher ein Thema sein. Die Frankfurter Polizei ist ja auch immer bekannt dafür, nicht immer nur deeskalierende Strategien zu haben. Wobei ich jetzt auch ihnen nicht die Schuld immer in die Schuhe schieben möchte, aber das Thema ist ein zu weites Feld. Wir sind schon am Ende des Spieltags, wobei wir noch nicht ganz am Ende dieser Sendung angekommen sind. Wie das jetzt üblich ist bei der Spieltagsbesprechung, wollen wir noch einmal kurz so einen Rundumblick machen. Wir haben ein paar Kategorien mitgebracht, wo wir uns fragen, wer hat uns an diesem Spieltag besonders beeindruckt, was bleibt in Erinnerung? Und die erste Frage, die sich da stellt, ist, wer war der MVP? Also der wertvollste Spieler für seine Mannschaft? Ist natürlich immer manchmal schwer, die vergleichen, verschiedene Spiele, verschiedene Mannschaften, bla bla bla. Aber wir werden trotzdem versuchen, einmal jetzt hier nochmal einen Spieler herauszustellen. Wen hast du da nominiert?
Ich habe lange überlegt zwischen zwei Spielern und ich nenne jetzt noch nicht den zweiten Spieler, weil ich noch nicht weiß, ob ich ihn gleich in die Kategorie packe. Ja. Für mich ist der MVP Stiller von VfB. Okay. Ja, die an allen drei, also an den ersten drei Toren entweder direkt oder ja fast direkt beteiligt, im dritten Pass. Ich glaube, das 1 und 2-0 das 1 und 2-0 ist er direkt beteiligt und beim dritten leitet er den Ball auf Ito ein, der dann rüberlegt sozusagen. Super, also ist ja von Hoffenheim neu gekommen, ist ein Wunschspieler von Hoeneß, haben sich auch schon in München getroffen damals. Der versteht wirklich sehr gut, also Thema Rhythmus ist im Ballbesitz ein sehr wichtiges und er versteht wirklich sehr gut, wann er diesen Rhythmus aufnehmen kann, wann er das Tempo beschleunigt, wann er das Tempo rausnimmt, welchen Spieler er sucht, welchen Spieler er findet. Das hat er dann mit den drei Torbeteiligungen in den ersten drei Toren sehr gut gezeigt und darum ist er mein MVP.
Ja, ich habe hier auch noch Kev 917, er hat im Rasenfunkforum einen anderen Spieler von Stuttgart namens Jong. Aber da ist, glaube ich, eine ähnliche Begründung. Er hat ihn, glaube ich, als Unsung Hero auch nominiert, als Spieler, der auch da im Mittelfeld dann viele Lücken geschlossen hat. Interessant. Hatte ich persönlich nicht auf der Rechnung, aber ist, glaube ich, auch ein guter Pick. Ich persönlich bin dann eher bei Romano Schmid immer noch, den ich ja vorhin auch im Bremen-Segment gelobt habe. Ist leider in Erinnerung geblieben mit seinem fürchterlichen Fehlschuss, wo er den Ball in die Linie drücken muss. Ist natürlich eine schwere Situation, sehr dynamisch und unter Gegnerdruck, aber trotzdem. Aber ansonsten hat er alles an sich gezogen, hat auch im Pressing immer wieder Kommandos gegeben. Ganz neue Körpersprache auch. Ist gut in die Saison schon reingekommen, aber hat jetzt nochmal eine Körpersprache gewonnen. Den habe ich als MVP. Aus dem Forum noch von Kev 917 wieder, mitmachen.rasenfunk.de, Boniface. Kann man, glaube ich, auch auf jeden Fall mitgehen. Ich habe ja noch Asano auf der Liste mit seinen zwei Toren, aber der auch immer wieder für diese langen Bälle anspielbar war. Da haben wir, glaube ich, jetzt eine gute Liste an Spielern. Wenn du gesagt hast, du hast noch einen zweiten, aber den willst du jetzt, glaube ich, eher beim Unsung Hero nennen. Also bei einem Spieler, der eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, aber der sie nicht bekommen hat nach diesem Spieltag. Also wen hast du da?
Ich glaube, das trifft auch besser so. Also das ist, dass ich ihn jetzt da reingepackt habe. Das ist Kevin Stöger.
Oh ja,
Der Kerl ist also wirklich ein super Fußballer, hat eine Vision im Kopf, wie der die Räume sieht, das ist unfassbar. Also erstmal hat er eine direkte Vorlage beim 2-2, wo er einen super Schnittstellenball spielt und hat in der ersten Halbzeit schon einen Ball, wo er von der Mittellinie den Ball perfekt in die gegnerische Box mit einem Steckpass spielt, wo Bero, glaube ich, von Bochum abschließt und Hofmann dann im Nachschluss auch noch, also eine Riesenchance von Bochum, wo er einfach auch in der Mittellinie den Ball in einem, also perfekt koordiniert reinspielt. Und ich hatte dann auch hier schon notiert gehabt, Stöger macht Stöger-Dinge und dann sehe ich das zweite Tor und denke, ja, das kannst du eigentlich nochmal so schreiben. Also für mich ein unfassbarer Kicker, der Bochum so um so viele Dinge nochmal verbessert, das ist unfassbar. Richtig guter Kicker.
Ich habe jetzt einen Spieler von VfB Stuttgart auf der Liste bei mir. Ich habe Ito genommen, weil der, glaube ich, so wir haben jetzt viel über Offensivspieler, klar, haben wir jetzt nicht viel geredet, wir haben eher den taktischen Blick, aber natürlich Guirassy ist natürlich nach diesem Sieg auch klar im Fokus. Führig mit seinen beiden Toren hätte man auch als MVP nennen können. Hat auf jeden Fall ein sehr auffälliges Spiel. Ito ist so ein bisschen untergegangen, hat ja aber auch sehr viel Offensivaktion gehabt, aber gerade diese Linksverteidigerposition, die ja auch so ein bisschen als Schwäche, als Fehler in der Kaderplanung ausgemacht wurde bei Stuttgart, die hat er jetzt ausgefüllt. Also das hat mich beeindruckt. Ich habe auch noch Paulsen so als zweiten Pick, ja. Den habe ich ja vorhin schon besprochen im Spiel bei Leipzig, dass mich das noch sehr beeindruckt hat, wie er da die Bälle gehalten hat. Frau Nea aus dem Rasenfunkforum, bekannt als Fan von Heidenheim, hat noch Teuerkauf genannt, was natürlich auch ein sehr interessanter Pick ist, weil ist, glaube ich, 36 jetzt, hat auch jetzt viele Jahre nicht Bundesliga gespielt, war ja mal mit Braunschweig, glaube ich, in der Bundesliga.
Und Freiburg.
Ja, ganz lange her auf jeden Fall. Also der war nie richtig in der Bundesliga und jetzt musste er quasi auch aufgrund Verletzungssorgen 100 Minuten gegen Dortmund spielen und hat das ganz solide gemacht, ihrer Meinung nach. Ja, ich hätte jetzt nicht als starken Punkt gesehen, aber ist auch natürlich so ein Unsung Hero. Last but not least, der Moment des Spieltags. Ich habe da eine klare Meinung. Ich bin gespannt, was du für eine klare Meinung hast.
Darf ich anfangen?
Ja, immer, klar.
Ich weiß nicht, wie sehr der Moment wirklich reinpasst in die Kategorie, weil es ja, glaube ich, auch für alle ersichtlich sein muss. Und ich weiß nicht, wie fern die Kamera den Moment eingefangen hat. Aber als Fan im Stadion muss ich jetzt eingesehenig sein und meinen Verein mal hervorheben. Wir haben nach dem Spiel, also wirklich fast 10 Minuten, die Mannschaft vor der Kurve gefeiert. Da waren die Bayern schon längst mit ihren Spielern wieder in der Kabine und haben sich wieder umgezogen, mehr oder weniger. Und wir haben wirklich 10 Minuten lang haben wir sie besungen. Das Stadion war auch noch rappel, also Nordkurve war komplett voll. Auch bei uns bei den Sitzplätzen war noch einiges los. Also wie gesagt, Thema Entwicklung, Thema Emotionalität, wieder Bindung zu den Fans, das war schon ein sehr besonderer Moment. Das hatten wir schon letzte Woche gegen Leverkusen, dass wir sie danach noch wirklich gefeiert haben, mehr oder weniger. Also da entsteht wieder was und ich hatte echt Gänsehaut, dass nach einem enttäuschenden Spiel, also enttäuschend im Sinne von mit dem Gegentor in der vorletzten Minute, dass wir trotzdem da saßen und standen und mal so richtig gefeiert haben mit den Jungs. Das war mein Moment.
Ja, es ist auch vollkommen korrekt hier und auch vollkommen richtig, hier einen subjektiven Moment einfach mal zu nehmen. Ist ja dein Moment des Spieltags, genau. Ist ja nicht der große Moment des Spieltags. Ich, Mainstream Escher, ist ja auch mein Name, bin ich bekannt und bei uns Spielverlagerung, da ist, ich nehme den Mainstream-Moment klar, Elfmeter, der Elfmeter von Heidenheim, die 6 Minuten VAR-Entscheidung, die ja wirklich so kurios war. Ich habe sie ja vorhin schon in allen Einzelheiten auseinandergepflückt. Das war, ja, das wird mir in Erinnerung bleiben erstmal. Also, dass der VAR sich meldet und seine eigene Entscheidung revidiert. Klar ist das ja möglich. Also, wenn du drüber nachdenkst, klar, er darf ja so oft sich melden, bis halt das Spiel wieder geht, wie er will. Aber das hat er allein schon so einen Kuriositätenfaktor. Was hat er denn gesagt? Hat er dann gesagt, Entschuldigung, ich muss nochmal hier mich melden, meine Entscheidung war scheiße. Guckst du doch nochmal an. Also ganz, 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 ganz wirr. Wir haben aber noch auch beim Mitmachen.Rasenfunk einen Moment bekommen. Das war, ich weiß gar nicht, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, wer ihn genannt hat, aber bei Sky in der Abendberichterstattung war Tabea Kemme als Experte zu Gast und die hat sich dann im Spanien-Trikot gezeigt, um da auch Solidarität mit den Spielerinnen von Spanien zu zeigen. Das war auch ein sehr guter Moment. Gab danach eine kleine Social-Media-Diskussion mit Oliver Pocher. Das war vielleicht nicht der beste Moment des Wochenendes. Wollen wir jetzt auch ausklammern. Nicht ausklammern möchte ich die starke Leistung von Dennis. Das war heute ein Rasenpunkt-Debüt, wie man es sich nur wünschen kann. Also ich glaube, wir sind gut durch diesen Spieltag durchgeritten. Wir haben da natürlich nicht immer alles abhandeln können. Das ist zu zweit auch schwierig. Da ist man vielleicht hier einen Freistoß durchgegangen, vielleicht mal da einen Ball zu weit weggesprungen. Ich habe ja auch noch nicht die größte Erfahrung auf dieser Position. Das ist nicht mehr mein Debüt, aber trotzdem haben wir das, glaube ich, ganz gut abgefrühstückt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du da mitgemacht hast heute und gib dir jetzt auch nochmal die Möglichkeit, Werbung in eigener Sache zu machen, wie du das möchtest. Oder auch in anderer Sache. Du kannst Werbung machen, wovor du möchtest.
Also erstmal danke für die Einladung. Ich bin, wie gesagt, ein treuer Rasenfunk-Zuhörer, als fußballverrückter Mensch, der ich bin. Gehört der Rasenfunk natürlich zu meiner wöchentlichen Routine dazu. Finde auch, dass das Sinn macht, dass der Schwerpunkt jetzt gesondert nochmal gemacht wird, weil einfach sonst auch einfach eine einzelne Folge sehr lang ist und so macht es vielleicht auch mehr Sinn und man hat auch zwei Folgen zum Hören, macht ein bisschen mehr Spaß. Von daher hat es mich sehr gefreut, dass ich hier mein Debüt geben durfte, hat mich wirklich, wie gesagt, sehr gefreut und ja, hat Spaß gemacht. Und ja, Werbung, machen wir taktische Analysen für Borussia Mönchengladbach bei borussiaexplained.de, da haben wir eine Website. Auf Twitter sind wir unter borussiaxpl zu finden. Also schaut da gerne rein, da kommen immer wöchentlich Analysen rein. Wir haben auch einen Podcast unter borussiaxplained Casterclass. Die Jungs müssten gerade auch schon aufgenommen haben, also müsste auch irgendwann jetzt die Tage oder morgen erscheinen, am Montag, spätestens Dienstag. Hört da gerne rein, wenn ihr ein bisschen mehr über Borussia Mönchengladbach wissen wollt. Von daher, ja. Das machen wir so auf Twitter.
Danke dir auf jeden Fall, dass du mit am Start warst. Beim Rasenfunk geht es natürlich auch immer weiter. Also da gibt es keine Länderspielpause, beziehungsweise es gibt schon eine Länderspielpause, aber auch da wird es eine Begleitung geben. Auch da werdet ihr Formate hören können. Aber dazu wird Max Jakob euch sicherlich die Tage mehr erzählen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt uns bitte gewogen. Hört weiterhin den Rasenfunk, supportet uns. Alle Informationen findet ihr auf rasenfunk.de.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.